ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees. Ich lade mir spannende Gäste ein, regelmäßig, zum Beispiel auch AutorInnen, die wir so gerne lesen, um dann einfach mal zu schauen, wie ticken die eigentlich. Ein ganz besonderes Vergnügen war es auch diesmal wieder mit Melanie Rabe.
Talk mit Thees.
Was ich total wichtig finde, nämlich die Tatsache, dass es fast schon etwas Widerständiges hat, wenn man Freundlichkeit so kultiviert. Und deswegen hat es tatsächlich irgendwie was Punkiges, wenn man einfach sich entscheidet, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten irgendwie freundlich zu sein. Ich finde es total befriedigend, etwas anzumalen. Ob das jetzt ein Malbuch ist, ob das ein Zaun ist. Ich finde es total befriedigend, wenn etwas hinterher anders aussieht und wir haben das gemacht. Das hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, aber wie cool es ist, ein Gehirn zu haben, die komplexeste Struktur im Universum, von der wir wissen. Und du und ich und jeder, den wir kennen, hat eins. Das ist so cool, wenn man drüber nachdenkt, finde ich.
Melanie Rabe kennt man vor allem als Bestseller-Autorin von spannenden Büchern und Thrillern. Sie hat ursprünglich mal Medienwissenschaft und Literatur studiert. Nach dem Studium hat sie dann als Journalistin gearbeitet und hat dann eben nachts für sich jahrelang Bücher geschrieben, für die sich nach vielen Jahren endlich jemand interessierte. 2015 erschien Die Falle, daraufhin dann Die Wahrheit, Der Schatten und Die Wälder zum Beispiel. Ihr anderes Steckenpferd, das ist Kreativität. Und dazu hat sie jetzt ein ganz besonderes Buch geschrieben oder besser gesagt zusammengestellt. Es heißt Das Jahr der Wunder. 365 schöne, kreative und inspirierende Ideen für mehr Freude und Leichtigkeit. Und sie hat darin all die Dinge gesammelt, die sie beflügeln und bereichern. Das sind kleine Tipps, Denkanstöße, Mini-Challenges, die helfen, kreativ zu werden. Es sind Dinge, die uns dabei unterstützen, all die wunderbaren kleinen Momente des Lebens wahrzunehmen, den Blick zu schärfen für das Schöne, auch in herausfordernden Zeiten. Zum Beispiel, ich blätter mal rein hier, finde ein Stück Lyrik, das dich bewegt und schreibe es von Hand in dein Notizbuch. Ich glaube, ich würde Still I Rise von Maya Angelou wählen. Das schreibt sie in diesem Buch. Werden wir auch gleich von ihr in diesem Podcast hören. Oder aber spiele 24 Stunden lang Vampir, lebe die Nacht und verstecke dich tagsüber drinnen, meide jegliches Licht. Oder sieh dich um, wo du gerade bist und finde 7 Dinge, die du schön findest. Und noch ein paar andere Aufgaben sind, welche Bedeutung hat dein Name? Finde es heraus. Oder hier, Nummer 174, mache eine Zeitkapsel und vergrabe sie. Was bei ihr hineinkommen würde, das erfahren wir natürlich auch in diesem Podcast. Wir haben uns in Köln getroffen. Das ist ihre Heimatstadt seit vielen Jahren. Und das wirklich Interessante an Melanie ist, du hörst in jedem Satz, was für ein sympathischer, unglaublich freundlicher, heller und wertschätzender Mensch sie ist. Und es tut wirklich gut, mit ihr zu sprechen. Es tut gut, ihr zuzuhören. Denn das ist eine wirklich angeborene, eine ganz natürliche Freundlichkeit. Auch diesmal war es ein großes Vergnügen, mit ihr über das Leben und die Kunst zu sprechen. Ich hoffe, ihr empfindet das genauso und bin sicher, auch ihr werdet ein bisschen was mitnehmen aus all diesen kleinen Tipps, die sie aufgeschrieben hat.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich voll, dass ich bei dir bin.
Oder?
Ja, ist cool.
Ist das nicht schön? Und ich habe das Gefühl, gerade so die nächsten 60 Minuten, die werden so durchweg positiv. Also ich glaube, wir müssen überhaupt nichts Negatives besprechen. Und das ist doch so schön in dieser Zeit.
Das ist auch total besonders und selten auch, ne? Ja.
Dann bin ich sehr gespannt, wie wir quasi in einer Stunde hier rausgehen.
Ich auch.
Mit einem ganz anderen Blick wahrscheinlich auf das Leben. Ja, ich habe ja auch erfahren, du warst 3 Monate in Venedig.
Ja.
Man hat sich eine kleine Auszeit genommen.
Ja, die feine Dame war 3 Monate in Venedig.
Allerdings muss man sagen, dann, wenn kein anderer nach Venedig fährt.
Absolut.
Nämlich, ich glaube, du warst im Januar, Februar da.
Ja, genau.
Also, wenn es richtig eklig ist.
Ja, aber ich mochte das sehr. Also zum einen, es war keine richtige Auszeit. Es war eine Auszeit von Köln vielleicht. Aber ich hab gearbeitet. Ich hatte ein Arbeitsstipendium.
Klar.
Ich geschrieben. Das ist das, was man als Schriftstellerin sagt, wenn man sich eine Auszeit nehmen möchte.
Ja.
Und ich habe mir tatsächlich Als ich dieses Stipendium zugesprochen bekommen habe, wurde ich gefragt, wann ich am liebsten käme. Und ich habe sofort gesagt, ich käme gern Januar, Februar, März im ersten Quartal, weil ich mir erhofft habe, dass Venedig dann leer ist. Und das war es auch.
Das war es auch,
ja,
oder?
Ja, es war total leer und es war ganz, ganz wunderbar. Und die ganzen wunderbaren Leute, die da leben, hatten Zeit für mich und hatten Lust zu plaudern und so. Und es war ganz entspannt und schön.
Außerdem ist es dann schön morbide da.
Ein bisschen, an manchen Tagen. Bei mir war es tatsächlich so, als ich angereist bin, war super, super schönes Wetter. Klar, es war jetzt nicht super warm, aber es war mild und ganz blauer Himmel. Und als dann irgendwann im Februar mal der erste richtig nebelige Tag kam, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich darauf die ganze Zeit gehofft habe. Also ich fand das ganz toll, als es dann mal so morbide war. Die meiste Zeit war es einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr still und von so einem ganz besonderen Licht. Also ich fand es gar nicht so, wenn die Gondeln Trauer tragen, artig, sondern ganz, ganz schön und ruhig und bezaubernd irgendwie.
Bist du auch eine von denen, die sich freuen, wenn die Sonne mal nicht scheint, weil sie dann diesen Druck nicht haben, rausgehen zu müssen?
Ah.
Da gibt es ja so einige davon. Das klang so ein bisschen so, als du gerade sagtest, oh, ich war froh, als endlich der Nebel da war.
Nee, also eigentlich bin ich so jemand nicht. Ich bin ein totales Sommerkind. Ich liebe den Sommer. Ich mag auch den Herbst, aber den Herbst muss ich mir schönreden, den Sommer nicht.
Ja.
Ich verstehe aber total diesen Gedanken von Freizeitdruck, den man im Sommer hat. Wenn irgendwie alle immer mit dir an den See wollen und so. Ne? Oder man auch vielleicht immer das Gefühl hat, im Sommer hat man das Gefühl, man muss so ein Leben haben, das irgendwie ist wie aus einer coolen Werbung oder einem sehr, sehr gut kuratierten Instagram-Channel. Und im Herbst darf man auch cozy sein und drin bleiben. Das ist, glaube ich, so das Gefühl, das viele Leute haben.
Das haben so einige.
Ne?
So. Das stimmt, aber du nicht, oder?
Nee, denn es ist schon, eigentlich nicht.
Denn es ist ja wirklich eigentlich so überflüssig wie ein Kropf.
Absolut. Aber
dieses Gefühl.
Ja.
Warum sollte ich irgendetwas machen müssen, wenn ich dazu keine Lust habe?
Ich merke vor allem, vielleicht ist das ein spezifisches Melanie-Ding, würde mich interessieren, ob das bei dir ähnlich ist, aber ich bin so ein bisschen anders im Sommer, als ich es jetzt zum Beispiel im Herbst bin oder im Winter sein werde. Also im Winter bin ich, glaube ich, ein klein bisschen zurückgezogener und im Sommer werde ich ein klein bisschen extrovertierter und habe mehr Lust auf Dinge. Ich weiß nicht, ob das das Licht ist oder die Wärme oder das Gefühl, dass ich im Winter irgendwie acht Schichten anhab und so hochgezogene Schultern und schon so eine Schutzhaltung, weil ich friere.
Ja.
Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ich bin im Sommer einfach ein bisschen offener.
Aha, ist denn jetzt noch ein bisschen vom Sommer übrig, wo wir uns hier
treffen?
Ist noch
super viel übrig. Ich habe sehr, sehr viel Licht und Wärme getankt.
Und die Vitamin D3-Tabletten auch genommen ausreichend.
Absolut, geht jetzt wieder los.
Ja.
Geht jetzt wieder los. Aber verstehst du, was ich meine?
Also ich verstehe total, was du meinst, aber mir ist das, glaube ich, fremd. Ich mag den Sommer sehr, aber ich mag aus irgendeinem Grunde auch den Winter. Ich mag die Kälte. Man hat das Gefühl, das ganze Hirn wird so ein bisschen durchgepustet. Aus irgendeinem Grunde, es hat so eine Klarheit. Die Luft hat eine Klarheit.
Ja.
Und irgendwie wirkt sich das auch auf mein Gemüt aus. Was mir allerdings wirklich seit einem Jahr erst zu schaffen macht, die frühe Dunkelheit.
Ja.
Ich bin gerne draußen, auch natürlich abends noch oder am Nachmittag. Und 16 Uhr dunkel, das ist frustrierend. Mhm, das schlägt mir auf die Stimmung auch ein bisschen dann.
Ja, das ist bei mir auch so. Es ist gar nicht unbedingt die Kälte, sondern es ist das fehlende Licht. Ne?
Ja,
das kann ich verstehen. Das kenne ich.
Da müssen wir uns mit anderen Ideen einfach über Wasser halten. Zum Beispiel, wir gehen mal so ein paar durch natürlich.
Ja,
weißt du, ich bin so gespannt, was wir da jetzt für Geschichten alles noch mit verbinden, wir beiden. Wir gehen mal so einige der 365 Ideen durch. Du hast ja zu jedem zumindest einen Bezug. Du startest ja auch gleich hier bei der 4, also als Viertes dann, mit male etwas an. Einen Zaun, eine Tür, deine Zehennägel, die Fingernägel deines Freundes, ganz egal was. Male etwas an und am liebsten in Pink.
Das steht da noch. Steht da in Pink?
Nein.
Jetzt habe ich kurz an mir gezweifelt. Ja, warum nicht in Pink? Pink ist auch eine sehr, sehr coole Farbe.
Ja.
Der Gedanke dahinter, also ich wollte hier irgendwie eine coole, entweder machbare oder einfach lustige Idee für jeden Tag des Jahres finden. 365 ist ganz schön viel, kann ich dir sagen. Ich habe echt relativ lange gebraucht, um alle zu finden. Musste sehr kreativ werden. Und diese Idee ist mir aber ganz, ganz früh gekommen, weil es in diesem Buch ganz doll darum geht, Gestaltungsspielräume zu erkennen, ob die jetzt klein sind oder groß. Es ging darum, dass wir uns immer mal wieder klar machen, was wir alles ändern können. Sei es jetzt irgendwie gesellschaftlich oder kreativ oder nur auf so einer ganz, ganz kleinen visuellen Ebene. Und Ich mag das zum Beispiel total, es ist super banal, aber ich mag es total, meine Fingernägel anzumalen. Ich habe auch jetzt, siehst du, sehr, sehr kleine rote Fingernägel.
Ja, kein Pink, aber rot.
Genau. Und ich mag das, wenn die gucke ich den ganzen Tag an, denn ich bin Schriftstellerin und ich tippe ja den ganzen Tag. Und ich sehe die immer und ich freue mich, wenn die gemacht sind, so, weil das irgendwie bunt ist und anders. Und ich liebe das, die anzumalen. Und ganz generell, ich bin überhaupt niemand, der gut malen kann. Ne? So malen, zeichnen, habe ich als Kind gerne gemacht, wie alle Kinder. Aber ich habe schon immer lieber geschrieben. Ne? Das war eher so mein Talent, das, was ich so intrinsisch am liebsten gemacht habe. Aber ich finde es total befriedigend, etwas anzumalen. Ob das jetzt ein Malbuch ist, ob das ein Zaun ist. Ich finde es total befriedigend, wenn etwas hinterher anders aussieht und wir haben das gemacht. Und ich finde, das ist so ein Signal, das hat so eine Signalwirkung an uns selber, dass wir Dinge gestalten können, dass wir aktiv etwas machen können und hinterher sieht das anders aus. Und deswegen ist der Tipp auch so früh im Buch.
Ich kannte ja mal eine, die hat aus Übersprungshandlungen eine Wand pink angemalt.
Stimmt, das war ich. Stimmt, ja. Oh das Gott, daran habe ich in dem Kontext gar nicht gedacht. Du hast ja recht. Es ist ein Muster in meinem Leben.
Oder?
Ja.
Es ist eine Geschichte, die ich von unserer letzten Begegnung einfach so in Erinnerung habe, dass ich sie nie vergessen werde. Und zwar, es war damals nach einem Anruf. Du bekamst den Anruf, alle Anrufe, auf den du 10 Jahre lang gewartet hattest. Ne? Weil das war noch das erste Buch, wird verlegt.
Absolut,
das erste Buch wird verlegt.
Ja, das war Wahnsinn.
Und was machst du?
Ich nehme einen Eimer Farbe und male die Wand in meinem Schlafzimmer rosa an. Das war wirklich eine richtige Übersprungshandlung. Ich habe mich so gefreut, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Und dann habe ich diese Wand angemalt. Und danach hatte ich mich irgendwie sortiert. Es erfordert auch eine gewisse Sorgfalt, so eine Wand anzumalen. Und danach fühlte ich mich irgendwie allem wieder gewachsen und kam irgendwie wieder besser klar und habe dann alle möglichen Leute angerufen. Ja. Aber erstmal habe ich was gestrichen.
Ja. Aber du siehst, dieser Akt verleiht deinen ganzen Punkten total die Street Credibility.
Stimmt.
Weißt du, du machst es wirklich, was du da sagst. Kannst du klar träumen? Denn auch das ist ein Tipp, und zwar Nummer 8. Und ich habe mich erst vor kurzem damit beschäftigt, denn jemand konnte mal klar träumen. Versuch dich am Klarträumen. Also wenn man während eines Traumes weiß, dass man träumt und ihn dermaßen auch gestalten kann. Ja. Man kann dann auch fliegen.
Ja.
Also es ist nicht, dass der Traum dich beherrscht, sondern du kannst bewusst Handlungen vornehmen in deinem Traum. Das muss allerdings erlernt werden.
Absolut.
Kannst du das?
Ich kann es ein bisschen tatsächlich. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, war ich total fasziniert davon, dass das geht.
Ja. Wie heißt es nochmal? Luzides Träumen, sagt man auch. Genau.
Ganz genau. Und ich hatte da früher schon mal von gehört, aber habe mich ein bisschen mehr davon befasst, als ich meinen letzten Roman geschrieben habe, dessen Hauptfigur eine Schlafforscherin ist. Und da habe ich ganz, ganz viel Forschung über Schlaf konsumiert und mir ganz, ganz viel drauf geschafft und stieß dabei auch auf Klarträumen. Das spielt im Buch gar keine Rolle, aber ich fand es super interessant und habe da festgestellt, dass das relativ leicht zu lernen ist. Also der Trick ist, dass man kann luzide werden im Traum und dann Sachen machen, wie zum Beispiel fliegen, wenn das Gehirn im Traum begreift, dass es träumt.
Ja, und das ist aber meistens so, wenn man nicht tief schläft, sondern sowas ist ganz oft gegen Ende der Nacht, oder?
Ganz genau.
Wenn man irgendwann mal wieder wach geworden ist am frühen Morgen und dann nochmal schafft einzuschlafen.
Ganz genau.
Das ist eine ganz leichte Schlafphase.
Ja.
Und da hab ich mir sagen lassen von hier dem Sohn von Klaus Kinski. Der hat ja in diesem Schnitzlerfilm mitgespielt zuletzt, Nikolai Kinski. Mhm. Und da geht es darum.
Ah.
Auch. Das war diese neue Version von Schnitzlers Traumnovelle. Und der beherrscht es aber im echten Leben.
Wow.
Und dann sagte er, gegen Ende der Schlafperioden. Und du kannst.
Da taucht das wahrscheinlich hin und wieder spontan auf, aber man kann es sich auch beibringen. Bei mir ist das vorher, ich glaube, einmal spontan aufgetaucht. Da habe ich mich in einem Albtraum befunden und plötzlich gemerkt, ah Moment, das hier ist ja ein Traum. Ich kann ja machen, was ich will. Ich muss ja gar keine Angst haben. Bin einfach weggeflogen. So, tatsächlich. Und dann habe ich es mir aber aktiv beigebracht. Das macht man so super einfach. Man muss sich immer mal im Laufe des Tages, während man wach ist, fragen, wache ich oder träume ich? Und im Wachzustand ist uns das total klar, deswegen stellen wir uns diese Frage nicht. Aber wenn man sich vielleicht einfach einen Timer macht, dass man 3-mal am Tag daran erinnert wird, sich die Frage zu stellen, wache ich oder träume ich? Und das auch zu überprüfen, wie bin ich hier hingekommen? Träume sind ja nicht kohärent, aber im Wacherleben wissen wir, wie wir da hingekommen sind, wo wir sind und haben an jeder Hand 10 Finger und nicht 11 oder nur 9, was manchmal im Traum vorkommt, weil das Gehirn ja alle Bilder generieren muss, was super anstrengend ist für das Gehirn und es macht manchmal Fehler. Also wenn man einfach überlegt, wache ich oder träume ich und das ein paar Tage lang wiederholt, dann kommt der Zeitpunkt im Schlaf, wo das Gehirn, weil es sich daran gewöhnt hat, sich auch diese Frage stellt. Und super oft denkt man dann sofort beim ersten Versuch, Moment, nee, das ist nicht die echte Welt, das ist ein Traum. Und ich habe nur ein paar Tage gebraucht, bis das geklappt hat. Beim ersten Mal habe ich mich so gefreut, dass ich sofort aufgewacht bin.
Also es war dann nachts.
Du hast dann nachts geträumt. Das war nachts, absolut. Das geht wirklich schnell. Und dann habe ich das so ein paar Nächte ausprobiert und dann klappt das sehr bald. Also ich konnte dann da so rumspazieren, Sachen machen, nur fliegen konnte ich nicht.
Okay, was hast du gemacht?
Ich habe Leute getroffen, mir Orte angeguckt, plötzlich ganz woanders gewesen. Also einfach durch diese Traumwelt spaziert.
Welche Orte?
Keine echten Orte. Okay. So, also ich habe es, soweit ich mich erinnere, habe ich es nie geschafft, jetzt irgendwie, weißt du, so eine ganz andere Szenerie entstehen zu lassen. Mhm. Ich war dann schon meistens da, wo ich war oder konnte dann irgendwo anders hinfahren oder so, also so halb real. Aber ich konnte halt ganz anders mit dem interagieren, in dem ich bin. Und ich kenne tatsächlich viele Leute, die ganz spontan dieses, das, was ich vorhin beschrieben habe, sich selbst aus einem Albtraum wecken, indem man sich sagt, das hier ist nicht echt, ich wache jetzt auf. Das können viele Leute. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Habe ich schon oft gehört.
Ich meine, ich habe das ein, zwei Mal schon gehabt, aber nichts, was ich bewusst herstellen könnte. Und das war so interessant, denn als ich mit dem Nikola Kinski drüber sprach, da war eine Kollegin, die war Technikerin, und die hat es mal also auch wirklich in Perfektion beherrscht.
Wow.
Das ist aber total anstrengend, weil du wenig Schlaf bekommst.
Ja.
Du kriegst selten wirklich einen tiefen Schlaf und wirklich, du rockst dich total runter, wenn du das die ganze Zeit machst.
Ja,
und ich glaube, man wird auch schon durchaus so süchtig danach.
Ja, also ich habe tatsächlich irgendwann, am Anfang war ich total geflasht davon und dann irgendwann nach ein paar Wochen habe ich das Interesse verloren und damit aufgehört. Vielleicht war es auch unterbewusst, dass mir klar geworden ist, dass ich nicht mehr so tief schlafe. Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Schlaf hat ja eine ganz andere Funktion, als uns irgendwie mit interessanten Traumbildern zu unterhalten. So, und hat ja eine sehr, sehr krasse Funktion, uns physisch und psychologisch zu regenerieren. Aber was ich davon mitgenommen habe, ist einfach ein Bewusstsein dafür, wie unglaublich krass das menschliche Gehirn, das Bewusstsein ist, was unser Gehirn alles kreieren kann. Und es hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, aber wie cool es ist, ein Gehirn zu haben, die komplexeste Struktur im Universum, von der wir wissen. Und du und ich und jeder, den wir kennen, hat eins. Das ist so cool, wenn man drüber nachdenkt, finde ich.
Wen hast du gedatet in deinen Klarträumen?
Nicht Harry Styles.
Wie es hier unter Punkt 8 steht, Klarträumen, dann kannst du auch Harry Styles daten.
Harry Styles ist zu jung für mich, aber ich habe versucht, so ein bisschen mitzudenken an mein Publikum.
Harry Styles steht auf ältere Frauen.
Das wusste
bekannterweise.
Ich nicht.
Ja,
oh, das wusste
ja,
ich
schon
nicht.
Immer hat er schon von Anfang an gesagt, der steht auf ältere Frauen. Er wurde auch schon mit älteren Frauen gesehen. Du bist nicht aus dem Rennen.
Das ist eine fantastische Info. Vielen Dank dafür.
Mein erster Gedanke war nur, vielleicht bist du zu jung für Harry Styles. weil du nicht alt genug bist für ältere Frauen.
Ah, verstehe. Das kann ich ja noch werden. Also das, damit ist ja...
Bist du über 40?
Ich bin 44.
Ja, dann kommst du vielleicht doch schon in Frage.
Ja, mal schauen. Ich schreib dem nachher meine DM, dem Harry.
Dann gehen wir mal Punkt 18. Muss ich mal ein bisschen blättern hier in deinem Buch. 18. Schau dir, wenn du das nächste Mal durch eine Stadt gehst, die Aushänge und Sticker an den Laternenmasten an. Machst du das auch regelmäßig so?
Das mache ich super oft, tatsächlich.
Also Katzen, die gesucht werden und irgendwelche Fußballvereine, die dort verewigt werden.
Ja, gucke ich immer. Das gucke ich tatsächlich mir total gerne an. Es gibt definitiv Tipps in dem Buch, die ich selber noch nicht ausprobiert habe. Da muss ich mich nachher vielleicht noch ein bisschen outen. Aber das mache ich oft. Ich gehe super gerne spazieren. Ich mache ganz, ganz viel zu Fuß. Ich lebe in Köln, ich bin aber überhaupt keine Radfahrerin. Da bin ich echt ein seltenes Exemplar. Ich bin eine Fußgängerin. Ich spaziere gern rum. Hat auch sicherlich damit zu tun, dass ich mir super gerne viele Notizen mache und halt auch so ein Hans Guck in die Luft bin.
Aha.
Und immer so rumgucke, was ich auf dem Fahrrad, glaube ich, auch gar nicht so könnte. Und schon allein, wenn ich irgendwie an der Fußgängerampel stehe, gucke ich immer, was an den Laternen klebt. Da sind immer wahnsinnig viele Sticker und kleine Aushänge.
Meist aber auch so hässliche Sticker.
Ja.
Oder nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?
Ja.
Oder nett hier. Aber waren Sie schon mal in Kleintreptow?
Total.
Also denkst du immer, Leute, echt.
Manche Dinge sind nicht so faszinierend. Aber hin und wieder stößt man auf irgendwas Interessantes oder auch einfach nur auf irgendwas, was bizarr ist. Ich mag auch Dinge, wo ich denke, warum in drei Teufels Namen hat jemand das Bedürfnis verspürt, davon einen Sticker zu drucken? Also von so totalen Banalitäten manchmal.
Wie zum Beispiel,
was du gerade angesprochen hast. Manchmal Verstehe ich es auch gar nicht, aber es finde ich auch interessant.
Welchen Sticker hast du denn aber auch wirklich mal verarbeitet? Für eine Geschichte?
Oh, ich habe tatsächlich mal im Wiener Stadtbild ein Plakat gesehen. Da stand drauf, und das fand ich irgendwie unheimlich und habe im ersten Moment gar nicht begriffen, was man mir damit sagen möchte. Da stand alles, was sinngemäß, alles, was du siehst, sieht auch dich. Und dann dachte ich, ist das bedrohlich? Ist das beruhigend? Also ich wusste es irgendwie so gar nicht. Und das habe ich dann tatsächlich, das ist in meinem dritten Thriller, Der Schatten, spielt das dann tatsächlich eine Rolle, weil da tatsächlich jemand beobachtet wird und das so ein bisschen wie so ein böses Omen ist dafür, ja.
Was war damit wohl gemeint? Alles, was du siehst, sieht dich auch. Alles hat Augen. Das Faszinierende ist ja, dass Bäume Augen haben. Wusstest du das? Auf den Blättern gibt es Augen, die wie menschliche Augen sehen.
Nee, das wusste ich nicht.
Das hat mir hier unser deutscher Lieblingsförster hat mir das erzählt, dass mal jemand ein Experiment gemacht hat. Also es gibt einen Baum, eine Pflanze, die kann sich so anpassen und die passt sich immer an das, was daneben an wächst, damit sie auch nicht entdeckt wird. Und dann haben sie das mal festgestellt bei der Pflanze und dann haben sie diese Pflanze aber quasi in eine Art Karton getan und haben einfach eine Pappwand gehabt. Pflanze hat nicht reagiert. Oh. Dann haben sie nur ausgedruckt dieses andere, die Oberfläche der anderen Pflanzen, und haben es rangeklebt an diese Wand und die Pflanze hat reagiert.
Oh mein Gott.
Die Pflanze hat also reagiert auf Papier.
Krass.
Und daher weiß man, sie haben Augen, die im Prinzip genauso funktionieren wie deutsche Augen. Aber natürlich sind die so mini klein, dass wir sie nicht sehen. Aber das war denn ein Nachweis, dass Blätter Augen haben können. Genauso wie die ja unter der Erde miteinander kommunizieren. Das wissen wir alle. Und durch irgendwelche Gase und Botenstoffe und Pilze, die etwas übertragen.
Faszinierend genug.
Aber das mit den Augen ist der Hammer.
Absolut. Das ist tatsächlich der Hammer.
Ja.
Was wir alles nicht wissen, was für eine unglaubliche Intelligenz die Natur hat. Wahnsinn. Bäume sind eh so unglaublich faszinierend. Aber das ist ja richtig krass.
Ja, aber man merkt es natürlich nicht so. Man muss auch schon dran glauben bei Bäumen, oder?
Ja.
Deswegen, also hast du mal einen Baum umarmt?
Ja.
Ja, und hast du was gespürt?
Ja.
Ah, ich nicht. Ich habe auch mal umarmt, aber gespürt habe ich nichts.
Ja, ich weiß es natürlich nicht. Das weiß man ja nie, ob man etwas spürt, weil man etwas spürt oder ob man etwas spürt, weil man etwas spüren möchte oder weil man diese Erfahrung für sich selber kreiert. Weißt du, wie ich meine?
Und ihr SchriftstellerInnen habt eine blühende Fantasie, wenn ich dich daran erinnern darf.
Da ist was dran, ja.
Ja. Aber das war mit den Augen, das war mega faszinierend.
Ja, also, ist es.
Was uns glücklich macht ganz oft, das sind die einfachen Dinge. Und die feierst du ja auch. Denn uns wird ja durch die Werbung und so suggeriert, dass wir das brauchen und wir brauchen das und das zu haben, dort zu sein, das macht glücklich. Wir sehen es bei Instagram, bei den anderen, wir vergleichen uns.
Ja.
Wir wissen, dass wir darunter leiden und dass es uns nicht gut tut und wir können trotzdem nicht davon weg. Also ich schaffe das ganz gut, aber ich kenne viele, die das nicht schaffen.
Ja.
Es tut mir nicht gut, aber ich kann nicht anders.
Ja.
Du liebst ja sehr Marina Abramović. Die auch so was Ähnliches mal gemacht hat wie du. Ne? Die hat auch so Aufgaben, so kleine Kärtchen mit Aufgaben, um so ein bisschen diese Wahrnehmung zu spüren.
Ja.
Die Marina Abramović-Methode.
Muss ich mir unbedingt nachholen.
Das sind nur fast alles so Dinge, die man nicht mal so schnell machen kann. Manchmal so ein bisschen abgefahren Sachen, die dauern ja manchmal einfach 2 Stunden oder 3 Stunden und gehe einfach 3 Stunden geradeaus.
Wow.
Nicht nach links, nicht nach rechts gehe, immer nur geradeaus.
Ja.
Wobei ich nicht weiß, was für eine Wand ist, wie sie sich das vorstellt.
Ja.
Aber sie schafft es irgendwie. Aber Marina Abramović, die findest du richtig cool.
Ja, ich finde sie sehr interessant.
Aber du hast sie noch nicht live gesehen.
Nein, habe ich nicht.
Du hast auch nur von diesem großen Experiment The Artist is Present gehört.
Ja.
Das war in New York, war das?
Das war New York im MoMA. Ich habe ihre Autobiografie gelesen. Ich hatte vorher schon von dieser Aktion in New York gehört, habe dann ihre Autobiografie gelesen. Mehr oder minder durch Zufall, weil die in dem gleichen Verlag erschienen ist, mit dem ich verbandelt bin und ich das Buch geschickt bekommen habe und so. Und da war ich dann plötzlich sehr besessen von dem, was sie so macht. Weil sie eine sehr, sehr mutige Künstlerin ist und oft sehr ausufernde Dinge tut, die ich zum Teil auch seltsam oder sogar abstoßend finde, weil sie auch so mit Selbstverletzung und all so Dingen hantiert, mit denen ich überhaupt nichts zu tun haben möchte und die ich auch nicht sehen möchte. Aber diese Performance, die sie im MoMA gemacht hat, die hat mich total fasziniert. Ja. Hast du die damals mitbekommen?
Nein, ich habe mehrfach davon gehört.
Ja.
Sie saß auf einem Stuhl den ganzen Tag.
Ja.
Der Stuhl ihr gegenüber war frei.
Ja.
Die Menschen haben tagelang, also nicht tagelang, aber sie haben angestanden Stunden, um dort für Minuten auch für Stunden, ich weiß es nicht, sich ihr gegenüber zu setzen,
ja,
und ihr in die Augen zu schauen.
Ja.
Und dann entsteht irgendwas.
Total.
Was waren die Reaktionen von den Menschen daraufhin?
Das war ganz unterschiedlich, aber die allermeisten waren super, super berührt. Viele haben angefangen zu weinen. Alle haben sie irgendwie sehr fasziniert angesehen. Viele sind immer und immer wieder gekommen, haben sich ewig angestellt, um sich da nochmal hinsetzen zu können. Weil so eine menschliche Verbindung entstanden ist, ganz ohne zu sprechen, nur durch diesen Blickkontakt. Und was ich daran so bemerkenswert fand, man könnte jetzt meinen, Marina Abramović ist so charismatisch, dass etwas Magisches passiert, wenn man ihr in die Augen schaut. Ich glaube aber, das ist einfach menschliche Verbindung. Und die Leute waren so ausgehungert danach und sind die ganze Zeit durch New York gehetzt, gestresst und fertig, wie sie da meistens sind, die New Yorkerinnen und New Yorker, dass sie das gar nicht mehr kannten, zur Ruhe zu kommen und jemandem in die Augen zu gucken, länger als 0,5 Sekunden, der wirklich, wirklich präsent ist und gerade an nichts anderes denkt, als daran, dass sie ihm gegenüber sitzen. Und das hat irgendwas aufgeschlossen in den Leuten.
Ja.
Das ist so zumindest meine Theorie dazu.
Die Magie der Stille liebst du aber sowieso, oder?
Mhm.
Ich weiß, zwei dieser Tipps von den 365 sind, also zum einen geh spazieren mit einem Freund oder wem auch immer, Freundin, und redet nicht.
Ja.
Auch ungewöhnlich. Kann ich, finde ich auch ganz gut.
Ja.
Und ich glaube, man kann auch wirklich erst dann miteinander, wenn man auch zusammen schweigen kann.
Heißt total.
Es, weißt du, erst dann... Weißt du, versteht man sich richtig gut, wenn man auch zusammen schweigen kann. Und dennoch die ganze Zeit spazieren zu gehen und nichts zu sagen, das ist nicht einfach, aber durchaus vorstellbar und machbar. Weniger vorstellbar ist der andere Tipp, an den ich gerade denke. Weißt du, welchen ich meine?
Nee.
Lade abends zu einem Abendessen deine Freunde ein und redet nicht.
Ja.
Ja, aber das klingt jetzt auch schon fast nach Marina Abramović.
Ja, total.
Oder das klingt schon fast nach Melanie Abramović.
Stimmt. Das habe ich tatsächlich einfach mal irgendwo gelesen, so als Gedankenexperiment. Und ein paar dieser Tipps sind gar nicht so gedacht, ich weiß genau, was dann passiert, wenn ihr das macht, sondern ein paar davon sind als interessantes Experiment gedacht. Was passiert, wenn du dich mit deinen Freundinnen und Freunden hinsetzt und ihr redet nicht? Was passiert denn dann? Vielleicht hört ihr nach 10 Minuten wieder auf, keine Ahnung, ist auch total okay.
Ja.
Aber wie ist der Abend? Kriegt ihr Lachkrämpfe? Ist es unangenehm? Ich weiß es nicht.
Du hast es also auch noch nicht ausprobiert.
Das habe ich noch nie gemacht. Ich muss da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, tatsächlich.
Ja.
Es kommt aber übrigens aus einer spirituellen Tradition. Das geht tatsächlich darum, innezuhalten und sich Dingen bewusst zu werden. Und das kann man zum Beispiel irgendwie mal an Allerheiligen machen oder am Toten Sonntag oder so. Es kommt tatsächlich aus einer spirituellen Tradition.
Okay, wo ohnehin dann traditionell nicht so viel geredet wird
ganz
an
genau.
einem solchen Tag.
Ja.
Okay, und daher kann man das machen, ja.
Ja, und auch mal zu gucken, was eröffnen sich denn so für Räume, wenn wir aufhören zu plappern. Also ich plapper ja wahnsinnig gerne. Ich unterhalte mich gerne und so, aber... Ich kenne das auf jeden Fall auch, dass ich manchmal einfach auch rede, um irgendwie jetzt, wenn mir jemand vielleicht mal nicht so angenehm ist oder eine Situation irgendwie unangenehm ist, um die Stille zu füllen. Das kennen wir irgendwie alle. Und das mal nicht zu machen, finde ich zumindest interessant.
Total. Du hast Marina Abramović als mutig bezeichnet. Mhm. Mut ist auch etwas, das du bewunderst. Auf jeden Fall spürst du die Kraft, die Mut hat und was Mut in einem verändern kann. Und du hast ein Zitat gebracht von Anais Nin, das dich beeindruckt hat. Weißt du es auswendig?
Es geht darum, dass das Leben, ich glaube auf Englisch ist es, life shrinks or expands in relation to your courage oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr die genaue Übersetzung, aber dein Leben wird größer oder schrumpft, dehnt sich aus oder schrumpft, je nachdem, wie mutig du bist.
Ach stimmt, der Gedanke, dass sich das eigene Leben zusammenzieht und weitet. Ach so, nee, genau, je nachdem, wie mutig man sich verhält, traf ein Nerv bei mir. Also das eigene Leben zieht sich zusammen bzw. weitet sich, je nachdem, wie mutig man sich verhält.
Absolut.
Das ist ein interessanter Gedanke.
Oder?
Also Mut bringt ein... nach vorne. Man muss immer gut unterscheiden zwischen Mut und Idiotie.
Absolut, ja. Was ist einfach nur tollkühn und was ist tatsächlich mutig? Voll. Aber ich finde tatsächlich, also ich bin in vielerlei Hinsicht kein sehr mutiger Mensch. Ich muss an vielem arbeiten.
Weil du aber auch nicht mutig sein musstest vielleicht.
Ja.
Oder?
Also ich habe so ein paar Phobien zum Beispiel.
Ja.
Und ich hatte, Ich habe zum Beispiel eine Spinnenphobie, super banal, ne? Haben ganz, ganz viele Leute. Ich habe dann mal so eine Therapie gemacht, so mit ne, Vogelspinne auf der Hand, so eine Konfrontationstherapie. Und das ist so ein banales Beispiel, aber da tatsächlich kann ich schon dran illustrieren, dass mein Leben wieder weiter geworden ist. Ich habe vorher jeden Raum danach gescannt, ob irgendwo eine Spinne ist. Ich wäre niemals zelten gegangen, ich wäre nicht alleine irgendwo hingegangen, wo irgendwo eine große Spinne hätte sein können, weil ich diese Wahnsinnsphobie hatte. Klingt total gaga, aber es ist tatsächlich sehr belastend, wenn man das hat. Und natürlich bin ich viel, viel freier, wenn ich mich von so etwas befreien kann. Und dann gibt es ganz viele andere Ängste, mit denen ich auch jetzt tatsächlich nicht mehr, aber relativ lange zu tun hatte, nämlich sehr viele soziale Ängste. Ich war sehr geplagt von Lampenfieber. Ich wäre niemals, egal wie nett die Einladung, alleine auf eine Party gegangen. Ne, so. Also so soziale Ängste kenne ich total gut. Und da schrumpft das Leben richtig zusammen, wenn man denen nur lang genug nachgibt. Dann macht man ja ganz viele Dinge nicht mehr. Und dann wird das Leben irgendwann sehr eng. Und dann gibt's immer mehr Dinge, die man nicht macht, weil Angst nimmt sich ja immer Raum. Ne? Den Raum, den man ihr lässt, die wird ja immer größer. Und verschluckt irgendwann alles. Und da muss man sich ja sehr aktiv rausbewegen. Und dann weitet sich das Leben. Und dann kann man wieder viel mehr machen als vorher.
Bist du mutiger als früher?
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Du hast einen Bungee-Sprung sogar gemacht.
Ja,
würde
aber
ich mich zum Beispiel nicht trauen.
Hast du Höhenangst ein bisschen?
Nein, gar nicht. Aber ich will da nicht runterspringen.
Du möchtest nicht. Das ist was anderes.
Was ich habe, das ist, oh Gott, es gibt einen Fachbegriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Das ist quasi der Drang, den man spürt, von oben runterspringen zu wollen.
Ah, das kenne ich auch.
Hat nichts mit Suizid zu tun.
Ich
und zwar überhaupt nichts. Es ist im Gegenteil, ist das Gegenteil.
Ganz genau.
Wenn man besonders an seinem Leben hängt, dann hat man das. Das ist the call of the void, heißt das im Englischen. Der Ruf der Leere, dass man denkt, ich könnte jetzt raufklettern und runterspringen. Wie wäre das? Völlig absurd.
Ja.
Ich liege manchmal im Bett und stelle es mir vor und kriege Beklemmung nur im Bett und muss raus aus diesem Gedankenkarussell. Aber man denkt es, weil man kann. Es ist trotzdem ganz komisch. Ja, warum sollte es mich da runterziehen? Man würde es nie machen. Also es geht gar nicht darum. Man ist auch nicht kurz davor.
Ja.
Aber man denkt, eine Sekunde und ich fliege da runter.
Ja.
Warum? Ich frage mich nicht, warum. Das ist das, was ich kenne. Ich habe ansonsten keine Höhenangst, aber ich hätte Angst, Bungee zu springen.
Verstehe. Ja.
Also du hast keine
Call
Angst
of
gehabt,
the Void kenne ich auch. Nee, gar nicht. Höhe zieht mich total an. Das mag ich wahnsinnig gern. Ich will auch unbedingt mal einen Fallschirmsprung, so einen Tandemsprung machen.
Ja.
Das werde ich auch sehr bald machen. Ich hatte auch schon mal einen Termin dafür, dann ist es leider wegen schlechten Wetters gecancelt worden. Egal. Das mag ich wahnsinnig gerne. Finde aber, dass das dann nicht unter die Kategorie Mut fällt. Weil wenn man einfach Lust hat, mal einen Bungee-Jump zu machen und es dann macht, dann kostet das irgendwie, es kostet so eine gewisse Überwindung, ne? Aber ich finde, mutig ist eher, wenn man sich überwinden muss, tatsächlich.
Das stimmt. Also wenn du ich hatte gedacht, du hättest dich trotzdem einfach überwinden wollen, um irgendwie, keine Ahnung, deinen Ängsten zu begegnen, um irgendwas Besonderes zu leisten.
Ja.
Aber du hast offensichtlich da keine Angst gehabt.
Nee, es wäre die coolere Geschichte, wenn, aber ich hatte einfach Lust, einen Bungee-Jump zu machen. Ich habe das dann gemacht. Hatte aber eine Freundin dabei, die Höhenangst hatte und die das tatsächlich dann mit mir gemacht hat, um ihre Höhenangst zu überwinden. Und das war dann tatsächlich sehr beeindruckend.
Hat es gewirkt bei ihr?
Nicht dauerhaft. Man muss solche Dinge ja leider wiederholen und meistens so eine Erfahrung reicht oftmals nicht aus. Aber sie hat es halt gemacht und sie war da wahnsinnig stolz drauf. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Wer seinen eigenen Stil findet, der wird auch sehr, sehr glücklich. Also das hat eine unglaubliche Power, seinen eigenen Stil zu finden. Und das beginnt auch bei einer Handschrift. Einer schnöden Handschrift. Meine ist auch eher, sie ist ordentlich, aber dennoch nicht schön, finde ich.
Mhm.
Wie ist deine?
Seltsam.
Seltsam finde ich gut.
Auch nicht ordentlich. Auch nicht unbedingt schön. Und ich wünschte manchmal, sie wäre ein bisschen ordentlicher, weil ich ja ganz, ganz häufig Bücher signiere.
Ja, und dann nicht nur mit deinem Namen, du schreibst dann auch
gerne mal einen Satz. Ich schreibe immer irgendwas Nettes rein.
Und da denkst du doch wahrscheinlich jedes Mal, oh fuck, ich schreibe so krickelig.
Absolut.
Oder?
Ja, ja. Und wenn man manchmal so eine richtig lange Signierschlange hat bei einer größeren Veranstaltung und viel schreibt, dann degeneriert sie auch im Laufe von des Signierens.
So eine Arzthandschrift am Ende, noch irgendwelche Wellen.
Ja, und ich merke aber, ich habe da total meinen Frieden mitgemacht, weil die ist einfach so, wie sie ist. Ich weiß noch nicht mal, das müsste ich tatsächlich mal recherchieren und erforschen, warum das irgendwann so unabänderlich ist.
Mhm.
Aber ich kann nicht mehr anders schreiben, ohne mich total zu verstellen. Das geht gar nicht. Also ich kann jetzt nicht mich entscheiden, eine andere Handschrift zu haben. Es ist neurologisch unmöglich. Ich weiß gar nicht warum. Aber interessant, ne, dass das so ein Bild ist von uns irgendwie.
Du hast sie analysieren lassen. Was hast du herausgefunden über dich und deine Handschrift?
Ja, ich habe ein paar Dinge herausgefunden, die mir gefallen haben. Nämlich, sie zeigt schon irgendwie einen Hang zu Kreativität und zu sehr offenem Denken, aber auch zu einem gewissen, chaotischen Hang und eine gewisse Impulsivität, das weiß ich noch. Das hat mir nicht so gut gefallen.
Stimmt das denn alles?
Das stimmt begrenzt. Und ich finde aber, dass meine Handschrift genauso aussieht wie das, was da analysiert wurde. Mhm. Also vielleicht muss ich dir nachher mal eine Schriftprobe machen, damit du verstehst, was ich meine. Kannst du dich denn mit deiner Handschrift identifizieren? Hat die was mit
Nein,
dir zu tun?
Nein, ich glaube nicht so? Eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich in der Schule auch sehr ordentlich geschrieben habe und ich kann auch heute noch sehr ordentlich schreiben. Aber ich finde es nicht schön und man hat es auch, also ich habe es auch so ein bisschen verlernt und dadurch ist sie sehr unregelmäßig.
Ja.
Also die sieht dann immer anders aus auch. Also natürlich kann ich diese eine Handschrift schon machen, aber die Buchstaben sind dann auch unterschiedlich. Man kann schon ein bisschen was machen an seiner Handschrift, indem man das schon auch übt und so und immer darauf achtet, dass die ganzen L's immer gleich hoch sind. Und wenn man da so eine Gleichmäßigkeit in sich reinbringt, kann man sein Schriftbild wohl deutlich verschönern.
Ja.
Also es geht wohl.
Ich muss das nochmal üben. Mhm. Ich habe mir tatsächlich auch mal ein Buch darüber bestellt. Ein englischsprachiges Buch. Improve Your Handwriting. Ich habe das auch gemacht. Aber ich fühle mich dann tatsächlich fremd. Ich schreibe ja meistens, um etwas festzuhalten oder etwas auszudrücken. Und wenn ich dann darauf achte, wie schön die Schrift ist, dann komme ich nicht so richtig in diesen Flow. Ich schreibe wahnsinnig viel von Hand, nur halt nicht so schön, wie ich gerne würde.
Okay. Mhm. Ja, es gab ja viele Studien, die eben auch sagen, dass kreative Tätigkeiten glücklich machen.
Ja.
Du selber bist absolute Expertin. Du hast früher ein Buch schon mal über Kreativität geschrieben. Du hast einen Podcast dazu gemacht. Auch wer Malbücher ausmalt, wer häkelt, der entspannt, der baut Stress ab. Ja, das sind auch alles Erfolgsgefühle, wenn man so etwas geschafft hat. Und das wiederum stärkt dein Selbstwertgefühl. Ja, was war denn so deine Leidenschaft vor dem Schreiben? Wo hast du da deine Kreativität entwickelt oder auch reingetan?
Ja.
Was war es bei dir früher mal?
Also Schreiben war es eh immer. Aber was ich ganz, ganz viel gemacht habe, als ich jünger war, war Theaterspielen. Das war ein sehr schöner Zufall.
Mhm.
Ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Wiehl im Oberbergischen, in NRW.
Ja.
Und da gab es ein kleines semi-professionelles Theater, das Schauspielstudio Oberberg.
Mhm.
Und da, also auch natürlich in der Schule, aber auch da habe ich ein bisschen Theater gespielt. Bin da so mitgenommen worden von Freundinnen und Freunden, die das schon machten. War ein eher schüchterner Teenager, den es jetzt nicht unbedingt auf die Bühne gezogen hat, aber ich wurde halt mitgeschleppt. Und das macht Spaß, in der Gruppe was zu kreieren und was zu proben und zu üben. Und dann irgendwann ist Premiere und alle kommen und gucken sich das an und man macht das so zusammen und ein paar machen die Kostüme und ein paar sind auf der Bühne und ein paar suchen die Musik aus. Und es ist so ein schönes Gruppending. Das fand ich total wundervoll. Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Na, das glaube ich, absolut. Theaterspielen begeistert alle.
Hast du das mal gemacht?
Ja, ich hab eine englische Theatergruppe seit 30 Jahren. Und,
das wusste ich nicht.
Ja, ich spiele.
Das ist ja
fantastisch. Ich liebe englisches Theater halt. Und, genau. Aber im Moment seit Corona ist das alles ein bisschen zum Erliegen gekommen.
Mhm.
Und vorher habe ich es irgendwie fast 30 Jahre gemacht.
Wie schön.
Und Theater ist das Größte.
Ja,
man weiß ja auch aus Schulprojekten, dass auch irgendwie Kids, die in der Schule nicht zurechtkommen, die nicht so Richtung Bindung haben, wenn man die in so ein Theaterprojekt einbindet, dann blühen die auf.
Absolut.
Und es ist nicht nur bei Fuck You Goethe, glaube ich, so.
Ja.
Es ist im wirklichen Leben auch so. Wahnsinn, welche Magie Theater, wenn man es versteht.
Ja.
Deutsches Theater ist ja sehr abschreckend dann teilweise. Aber wenn man es versteht, warum sprechen die so?
Ja.
Dann zieht das jeden rein. Dann hat es eine Unmittelbarkeit, die noch mal viel stärker als Film ist.
Ja.
Streng genommen.
Absolut.
Ja, also Theater ist unglaublich kraftvoll.
Ja.
Aber du hast es ja selber gespürt.
Ja, es ist wunderschön. Es hat auch so etwas von, ich habe das Gefühl, wenn man einmal sich damit befasst hat und wirklich in die Haut einer anderen Figur geschlüpft ist, dann versteht man auch so viel darüber, über die eigenen Emotionen und so dieser Gedanke, Gefühle sind halt da und jeder hat sie und sich in andere reinversetzen ist so wertvoll. Und ja, ich kann es gar nicht so genau ausdrücken, aber es ist ganz, ganz magisch.
Und weißt du, was das Tolle am Theaterspielen ist? Dass man in andere Rollen reinschlüpft und man hat immer richtig geilen Text.
Ja,
man hat
oder?
Einfach einen starken, also wenn das Stück denn dementsprechend ist, einen guten Text. Das heißt, du präsentierst dich auf dieser Bühne mit einem richtig guten Text.
Absolut.
Und das ist das Tolle.
Ja.
Und das auszuschmücken, das bringt dann unglaublich Spaß, weißt du?
Ja, das ist schön. Ich werde nochmal ein Theaterstück schreiben.
Das ist gut.
Definitiv.
Damit wirst du kein Geld verdienen, aber es ist einfach nur zum Glücklichsein.
Ja, absolut. Ist auch wichtig.
Punkt 309 vom Jahr der Wunder. Begib dich auf eine Entdeckungsreise auf einem Gebiet, das dir fremd ist. Hm. Zum Beispiel der Astronomie. Wusstest du beispielsweise, dass es auf Saturn und Jupiter Diamanten regnet?
Ja.
Das ist auch sehr schön. Und ich musste an ein Gedicht von Mascha Kaliko denken. Und das habe ich für dich rausgesucht, ganz schnell. Ich war, wie es auf dem Mond zugeht. Also offensichtlich regnet es nicht nur auf Saturn und Jupiter Diamanten, auch auf dem Mond.
Wow.
Sogar auf unserem Erdtrabanten da.
Wow, ja. Das wusste ich nicht.
Also Mascha sagt das auf jeden Fall. Kennst du das, wie es auf dem Mond zugeht?
Nee.
Ich glaube, es ist so eine Art Kindergedicht eigentlich. Wisst ihr wohl, wer auf dem Mond mit der Mondfamilie wohnt? Mondkalb mit den Sonnenflecken, Mondhirt mit dem Schäferstecken und der goldenen Bambusflöte. Tief im Krater eine Kröte aus dem Ur-Ur-Ur-Großwald, 7000 Jahre alt. In der heißen Vollmondzone bräunt von selbst die Kaffeebohle, kocht im Hühnerstall das Ei, reiten Pfirsich und Banane. Dazu holt man sich die Sahne, für den Nachtisch 1, 2, 3 aus der Milchstraßmolkerei. Sind die einfach schön Milchstraßmolkerei?
Wundervoll.
Schnecken laufen droben schneller als bei uns die Jetpropeller, ohne jeglichen Krakeel. Alle Pferde sind dort heilig. Darum nimmt man, hat man's eilig, rasch ein fliegendes Kamel. Löwen, Tiger, Elefanten und noch andere Giganten kennt man dort nur haustierzahm. Regnet's Diamanten auf dem himmlischen Trabanten. Doch der Sommer ist infam. Hitzefrei gibt's schon am Morgen. Für Planetenkühlung sorgen, wie ich höre in Ortsvernahm, die Windsbraut und ihr Bräutigam. In den düstern Mondessümpfen wartet man in Lederstrümpfen durch Korallen hoch wie ein Haus. Krokodile, Wasserschlangen strecken ihre ellenlangen Zangen in den Weltraum aus. Selbst die Pflanzen sind barbarisch und oft gar nicht vegetarisch. Kalbfleischfressende Kakteen gibt's dort überall zu sehen. Huh!
Wahnsinn.
Das ist voll
Wahnsinn.
Schön.
Gedicht ist super cool.
Das ist eine Art Kindergedicht eigentlich von Mascha Kaliko. Und an das musste ich denken, als ich von deinen Diamanten, die dort regnen.
Ja,
das gibt es wirklich. Ich meine, die regnen Diamanten.
Ja, völlig irre.
Wenn du Astronaut wirst, kannst du ordentlich einsammeln.
Hier und da was mit. So wie wir Kastanien sammeln im Herbst, einfach ein paar Diamanten in die Tasche gesteckt.
Wem gehört es?
Cool.
Dem, der sie zuerst gefunden hat.
Nein,
sie gehören der NASA. Herrlich.
Jetzt habe ich ein bisschen Lust, heute Abend ein Gedicht zu schreiben. Das kann ich gar nicht, aber es ist ja auch egal.
Mach.
Und ich finde, wenn man mal so schöne Kindergedichte hört, die auch nochmal so ordentlich gereimt sind, kriegt man irgendwie direkt Lust, sowas mal selber zu machen, oder?
Absolut.
Ich überlege auf dem Heimweg mal, worüber ich heute Abend ein Gedicht schreibe.
Das ist schön. Und dann schickst du es mir.
Ja, wenn ich es gemacht habe, schicke ich es dir.
Okay. So, wir gehen ein paar Dinge noch durch, die ich auch notiert habe. So, dann müssen wir mal gucken, wo ich hier mit dir beginne. Entwirf ein Tattoo. Das finde ich, entwirf ein Tattoo. Okay, okay. Was würdest du entwerfen? Du hast kein Tattoo? Oder
ich
hast du eins?
Ich habe Tattoo.
Was hast du für Motive?
Das verrate ich nicht.
Oh nein. Aber,
tut mir leid.
Aber man hat doch Tattoos, damit sie andere sehen.
Nein, ich nicht.
Fast alle haben sie und tragen sie auch mit Stolz.
Ja, aber ich
und
nicht.
Freuen sich auch sogar, wenn man nachfragt.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch total verstehen. Das ist bei mir aber tatsächlich anders. Ich habe eins zum Beispiel hier auf dem Rippenbogen.
Ah.
Und das sieht man wirklich jetzt nur, wenn ich irgendwie im Bikini irgendwo rumstolzieren würde, was ich ehrlicherweise nie mache.
Ja.
Das ist eine Erinnerung an meine Oma.
Oh.
Das habe ich mir tätowieren lassen, als meine Oma gestorben ist, die ich sehr geliebt habe. Die auch in dem Buch vorkommt übrigens.
Ja.
Und
also du hast den Namen dir stechen lassen oder habt ihr gemeinsam?
Nee, ich habe tatsächlich ein Motiv und ihr Geburtsdatum.
Okay.
Genau. Und das Motiv habe ich mir damals auch selber überlegt. Und meine Tattoos
also wie so
sind
Mandala so. Also so, also Tribal oder was auch immer so.
Eher was Florales.
Was Florales,
genau.
Ja, okay.
Und das habe ich mir, das habe ich immer so gemacht, meine Tattoos, ich habe jetzt nicht viel, ich bin jetzt nicht komplett zutätowiert, aber die sind immer Erinnerungen an, für mich, an entweder etwas, was mir sehr wichtig war oder an eine Person oder etwas, was ich auf keinen Fall vergessen möchte.
Also Bananen, Joghurt, Obst.
Genau,
also.
Ich habe immer so die Grundnahrungsmittel, was ich auf jeden Fall bei Rewe einpacken will, das ist halt einfach auf meinem Unterarm. So.
Das ist total praktisch.
Das ist wahnsinnig praktisch.
Das ist wirklich praktisch für Dinge, die man immer holt. Immer die gleichen Dinge. Also.
Milch, Eier, Mehl, weißt du so. Und dann Äpfel für ein paar Vitamine. Ja. Und das habe ich halt zum Beispiel auf dem Unterarm. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch ein langärmiges, ich muss aufhören zu scherzen, sonst denken Leute irgendwelche.
Ja, wirklich, jetzt ziehst du das hier so ernst durch. Jetzt habe ich gerade angefangen zu denken, okay, sie hat es wirklich
auf dem Unterarm. Stimmt.
Sie ist wirklich merkwürdig.
Was, wenn sie es nur als Scherz verbrämt? Was, wenn es echt ist? Aber da kam dieser Gedanke her, entwirf ein Tattoo. Ja. Der kam gar nicht so aus diesem gestalterischen Denken. Ich habe dann da irgendwas, was ich anderen Leuten gern zeige. Sondern der kam aus dem Gedanken, was ist dir vielleicht so wichtig, dass du es dir tätowieren lassen würdest? Mhm. Das war der Gedanke hinter diesem Tipp.
Okay, und bei dir wissen wir, ist es auf jeden Fall die Großmutter.
Genau.
Wo wohnte die? Auch im Bergischen dann?
In Thüringen.
Die wohnt in Thüringen, wo du geboren bist.
Ganz genau,
ne? Super. 32, das hat mich auch erinnert an eine kleine Sache. Mhm. Mach Seifenblasen. Am besten aus dem Fenster hinaus. Alle, die draußen vorbeikommen, werden es lieben.
Ja.
Hast du Seifenblasen zu Hause?
Ich habe so viele Seifenblasen-Kits in meiner Wohnung. Wir haben welche auf dem Balkon, ich habe welche in der Küche, die stehen überall rum. Ich kriege auch immer wieder welche geschenkt, weil Leute einfach wissen, dass ich Seifenblasen liebe und weil es auch so ein schönes kleines Mitbringsel ist. Verschenke ich auch gerne und kostet praktisch nichts und macht so viel Spaß. Ich finde Seifenblasen machen ganz, ganz toll und ich finde, dass es auch jedes Mal irgendwie sowas Magisches hat und man sich automatisch freut. Ich bin tatsächlich paar Monate her sein, bei mir durch die Straße gegangen und sah plötzlich Seifenblasen. Ich guck rauf, da saßen zwei Jungs, also keine Kinder, Teenager oder ein bisschen älter und haben aus dem Fenster Seifenblasen gemacht. Mhm. Und ich habe mich gefreut und die haben dann gewunken und es war so ein schöner Moment und irgendwie Seifenblasen machen immer super. Bei schlechter Laune Seifenblasen machen, bei guter Laune auch.
Und ich musste denken an eine Mail, die wir von einer Hörerin bekommen haben für unseren Podcast Wie war der Tag, Liebling. Das ist Christiane Durst und die hat Folgendes erzählt und das ist wirklich auch total süß. Heute stand ich auf der dreispurigen A6 im Stau und der Verkehr stockte über mehrere Kilometer. Auf einmal sah ich, wie sich Seifenblasen über die Autodächer vor mir auf mich zubewegten. Wo sie genau herkam, konnte ich nicht sehen. Irgendwann kam der Verkehr wieder völlig zum Stehen. Ich stand auf der mittleren Fahrspur und auf der Höhe eines belgischen LKW. Da merkte ich, wie der Brummifahrer rechts neben mir aus einer geöffneten Scheibe Seifenblasen aus seinem Fenster pustete und dabei mächtig Spaß hatte. Mir zauberte er gleichzeitig ein Lächeln ins Gesicht, ein Blick in den Rückspiegel und ich erkannte eine Frau am Steuer hinter mir, die ebenfalls ungläubig und begeistert lachte. Allen AutofahrerInnen, die ich sah, ging es genauso. Eine kleine Geste und alle waren entspannt, aufgeheitert und vom Stau abgelenkt. Ich bekam mein Grinsen auf der ganzen Heimfahrt gar nicht mehr aus dem Gesicht. Und daraufhin haben auch andere geschrieben, dass sie sich jetzt Seifenblasen besorgt haben und das im Stau dann auch machen wollen.
Sehr gut, absolut. Du, was für ein Lifehack fürs Auto, oder? Wenn man mal im Steg kommt, dich weg, machst aus dem Fenster Seifenblasen. Genial. Was für ein schönes Bild auch, ne? Der LKW-Fahrer, der ist wunderschön.
Oder?
Ja,
das ist wirklich super. So, dann nehmen wir mal hier die 64. Identifiziere dein Lieblingswort. Finde heraus, wie es in anderen Sprachen heißt und präge dir diese neuen Vokabeln gut ein. Hm. Hast du eins?
Ich habe eins.
Welches?
Du auch?
Ja, ich habe witzigerweise auch eins.
Ja?
Meines ist Serendipity.
Oh, das ist ein gutes Lieblingswort.
Auf Deutsch klingt es nicht so schön. Es gibt das Wort Serendipität, aber das ist es nicht.
Ja.
Serendipity, wenn dir etwas widerfährt, ein Moment, eine Begegnung, mit der du nicht gerechnet hast und die dich aber total glücklich macht und die dir ganz große Freude gemacht hat, weil das auch gerade der Zufall es genauso wollte, dass dir in dieser Sekunde quasi das passiert, dann ist das Serendipity.
Ja.
Und das
Wahnsinnig
Wort liebe ich.
Wort.
Ja,
oh,
bei dir?
Super. Meines ist Sehnsucht.
Ah, Sehnsucht.
Ich finde, also nicht nur inhaltlich, ich finde das Wort Sehnsucht gerade auch im Deutschen so schön, dass man süchtig danach ist, sich nach etwas zu sehnen, ist ja erstmal so widersinnig, etwas nachdem man sich sehnt, will man ja erstmal haben. Aber ich finde das ganz, ganz gelungen. Ich finde, das drückt das Ganze sehr gut aus. Sehnsucht, auch die Ambivalenz dieses Gefühls. Und es hört sich auch einfach toll an. Ich finde Sehnsucht ein ganz, ganz wunderbares Wort.
Ja, durch das
Ja, es ist schön. Ja. Ne? Es ist in anderen Sprachen dann gar nicht mehr so schön. Longing oder im Portugiesischen gibt es ja diesen tollen Ausdruck, der Saudade geschrieben wird, ganz anders ausgesprochen. Ich kann jetzt kein Portugiesisch. Haben wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ich werde mich jetzt nicht blamieren, indem ich versuche, es nachzumachen.
Okay.
Aber das ist ja auch so ein tolles
Saudade.
Wort.
Ja.
Genau.
Drückt nämlich was aus?
Es ist eins dieser Worte, die mehr oder minder unübersetzbar sind, aber es drückt aus
einen melancholischen... Eigentlich in keiner anderen Sprache gibt.
Genau.
Und das sind doch die besten.
Absolut.
Ja.
Und es drückt aus so eine melancholische Sehnsucht, die sich aber wiederum schön, so schön anfühlt, dass man sie sucht.
Ja.
So würde ich es so ein bisschen beschreiben.
Und auch nach etwas, das es nicht gibt.
Ja.
Verstehst du? Eine Sehnsucht nach etwas, das es nicht gibt und wahrscheinlich auch gar nicht geben kann.
Geben kann, ja.
Ja, manchmal so ein bisschen so was Nostalgisches, was ja auch nie wieder zurückkommt, aber was Nostalgisches oder etwas verloren. Saudade.
Ja.
Du bist eine Schriftstellerin, du liebst dieses Positive, dich fasziniert Sprache. Dann will ich mit dir noch ein paar von diesen Wörtern durchgehen.
Gerne.
Diese einzigartigen Wörter, die es quasi nur in einer Sprache gibt. Und wir Deutschen haben ja auch ein paar davon, ne? Feierabend.
Ja.
Was
haben
wir noch?
Feierabend. Schadenfreude.
Schadenfreude, Feierabend, so das sind die Klassiker.
Ja.
Okay, ich habe ein paar sehr schöne für dich. Und wenn ich dir da ein paar schenken kann, umso besser.
Toll, liebe
okay.
ich.
Das erste, es kommt aus dem Norwegischen und das heißt Oppholsvær. Das ist ein positiver Begriff, um das Wetter zu beschreiben, wenn es nicht unbedingt sonnig ist, aber auch nicht regnerisch. Das benutzen die Meteorologen in Norwegen ab und zu und Eltern, wenn sie die Kinder davon überzeugen sollen, ob sie nicht dann doch nochmal rausspielen wollen. Ja, ihr braucht keine Regenjacken, es ist Oppholsvær. Also man hat ein Wort für dieses Zwischenwetter.
Fantastisch, kann man auch in Deutschland gut gebrauchen.
Ja, ne?
Ich werde versuchen, das zu etablieren.
Gurfa gibt es im Arabischen und das beschreibt die Menge Wasser, die man in einer Hand halten kann.
Ah.
Ich finde es auch interessant, dass man überhaupt, das ist so eine Einheit, irgendwie gib mir mal drei Gurfa oder sowas. Dann kennst du wahrscheinlich Wabi-Sabi aus dem Japanischen. Das kennst du, oder? Davon ging ich aus. Wenn man die Schönheit im Unvollkommenen entdeckt, ja, und dass man auch den Kreislauf von Tod und Leben akzeptiert, dann findet man auch Frieden und Ruhe und Glück.
Wunderschön. Gibt es im Japanischen eh so tolle Worte, ne? Kennst du Kintsugi, dieses Prinzip, wenn etwas zerbrochen ist, es mit Gold zu kleben, eine zerbrochene Tasse, uns dadurch wertvoller zu machen. Also der Gedanke, dass Dinge, die zerbrochen waren, aber geheilt oder repariert worden sind, wertvoller sind, als sie es waren, als sie heil und perfekt waren. Das finde ich auch so einen schönen Gedanken.
Ja, und auch das hast du geschrieben in deinem Buch. Repariert etwas.
Ja.
Das macht einen total glücklich. Wenn
man,
und wenn es nur eine Lampe auswechseln ist, die
total.
Da seit 20 Jahren oben einfach schon kaputt in diesem einen Kabel, was aus der Decke rauskommt, hängt.
Ja.
Hast du auch noch so ein Zimmer zu Hause?
Ich habe ohne Witz über meinem Bett, ich habe so hohe Decken und ich müsste das Bett aus dem Raum schaffen, um da die Leiter hinzustellen und ich tue es seit Jahren nicht. Also ich nicht alle meiner Ratschläge habe ich tatsächlich befolgt.
Mir fällt jetzt gerade nicht der Ausdruck im Japanischen ein für diese Stapel von Büchern, die zu Hause liegen, die aber nie gelesen worden sind. Das hat auch einen Namen.
Ja.
Der fällt mir gerade nicht ein.
Mir auch nicht, aber ich habe sehr viele dieser Bücher tatsächlich.
Ganz schön ist Mamila Pinatapai. Das ist aus dem Jagan. Schon mal gehört?
Das habe ich tatsächlich mal in einem Roman verwendet, glaube ich.
Witzig. Ja. Also das ist die Sprache der Ureinwohner eines fern oder des fern chilenischen Feuerlandes.
Hm.
Und weißt noch, was es ist?
Ich glaube, es ist ein ganzer Satz, oder?
Also es ist laut Definition eine stillschweigende Übereinkunft zwischen zwei Menschen, die sich beide das Gleiche wünschen und beide nicht den ersten Schritt tun wollen.
Ah, dann habe ich es verwechselt. Nein, das kannte ich nicht.
Okay. Mamila Pinatapai aus dem Jagan. Lustig, gell, dass man dafür was findet. Wundert einen allerdings nicht.
Nee.
Du warst ja selber auch in den Niederlanden schon, auch im Urlaub. Ich glaube, deinen Bungee-Sprung, den hast du in den Niederlanden gemacht.
Ah, das war an der niederländischen Grenze.
Ah,
ja, stimmt.
Grenze
ja, genau. Aber ich bin da immer gerne.
Und das finde ich auch ganz süß. Uitwein, sagt ihr das was? Uitwein, eine Pause machen, um den Kopf frei zu bekommen. Wörtlich heißt das also auswehen. Also den Kopf sozusagen.
Den Kopf in den Wind
auswehen,
halten.
Wir sagen den Kopf freikriegen.
Ja.
Den Kopf freipusten lassen und das bei denen auswehen.
Schön.
Uitwein. Superschön. Im Französischen die Farbe, denn wir sind ja im Herbst, die Farbe eines verblassten, welken Blattes nennen die feuille morte.
Oh,
also es ist ein Adjektiv.
Ja.
Feuille morte als Farbe.
Ja.
Also es heißt einfach nur totes Blatt.
Totes Blatt.
Als Farbe.
Ja, wunderschön. Hab ich noch
die Franzosen.
Ja. die haben einfach diesen Hang, poetisch zu sein, ne? Mega schöner Ausdruck.
Und die Finnen. Der Klassiker von den Finnen ist ja Kalsa Karinet, sich zu Hause in der Unterhose betrinken und keine Anstalten machen, das Haus zu verlassen. Das ist so ein, weißt du, das ist so ein Klassiker. Also, wer hat dafür ein eigenes Wort? Ja. Also die Finn. Ja. Kaiser Carinate. Dann ist auch ganz lustig, Poronkusema. Also ich habe es falsch ausgesprochen, aber Poronkusema geschrieben. Das ist der Abstand zwischen Urinmarken eines Rentiers. Also wenn dich jemand fragt, wie weit bist du vom Zentrum entfernt? Und dann sagt er, wenn es so 7,5 Kilometer sind, dann sagt er, ein Poronkusema. Ja, das ist nämlich der Abstand zwischen den beiden Pausen, die ein Rentier braucht, um dann mal wieder zu pinkeln. Genau. 7,5 Kilometer.
Weiß da jedes Kind, 7,5 Kilometer, alles klar. Ja, super.
Okay,
und das ist, glaube ich, die lustigste Maßeinheit, die ich je gehört habe.
Oder? Ja. Das ist total. Und dann schenke ich dir ganz zum Schluss noch ein Wort aus dem Schottischen, das die meisten nicht kennen. Und das heißt einfach Hörkeldörkel, auch als Verb, to Hörkeldörkel. Das heißt herumliegen im Bett, nachdem man schon wach ist.
Also, ja,
weißt du, so ganz ziellos, einfach ganz ziellos, weil man nichts zu tun hat, einfach nur rumliegen, einfach faul. Und das ist to hörkeldörkel. Ist das ist nicht schön?
Schön, ja. Es ist wunderschön.
Cool.
So tolle Worte.
Ich weiß, und davon gibt es ja eine ganze Menge.
Ja.
Und sagt ja so viel über die Kultur aus, über die Art, wie die Menschen denken, über den Fokus, den sie haben, auf das, was das Leben ausmacht oder was zwischen Menschen ist. Und das ist so cool, dass man dafür ein eigenes Wort kreiert.
Ja, total, ja.
So, lerne einen Witz, den du wirklich witzig findest und erzähle ihn bei der ersten Gelegenheit. Würde dir ein Witz einfallen? Bei mir ist es so, frag mich nach einem Witz, ich wüsste jetzt gar nicht. Mhm. Witzigerweise, ein ganz kurzer würde mir einfallen. Der ist nicht toll, der würde mir einfallen, weil ich ihn mal in der Bild-Zeitung gelesen habe. Mhm. Weißt du, so, da sind die Witze ungefähr 2 Zeilen lang. Und das ist der einzige, der mir spontan einfallen würde. Und dir?
Möchtest du ihn erzählen?
Nicht so gerne. Möchtest du ihn hören?
Ja, aber ich will dich jetzt auch nicht in Verlegenheit.
Nein, ich glaube, es ist einfach nur, treffen sich 2 Regenwürmer und sagt, ja, hallo, wie geht's denn den Verwandten? Ja, die sind beim Angeln. Also ich habe ihn jetzt auch nicht so erzählt, als hätte er eine Pointe, aber du musst trotzdem lachen. Der ist irgendwie ganz süß. Na, wie geht's denn deinen Eltern? Die sind beim Angeln. Ja, also ja.
Aber ich muss primär lachen, weil du mit so wenig Begeisterung erzählst.
Da bin ich froh darüber. Ich dachte schon, was stimmt mit dir nicht, dass du so über diesen Witz lachst. Aber ich habe ihn auch wirklich so komplett unterkühlt erzählt, weil es mir auch fast schon unangenehm war. Aber diesen Witz, den vergesse ich nicht.
Komisch, was da hängen bleibt, ne?
Ich kenne noch einen jiddischen, der ist richtig brutal. Aber der stand hinten auf dem Buchdeckel eines Buches über jiddischen Humor.
Mhm.
Und der ist richtig heftig. Man kann ihn erzählen. Er stand hinten auf dem Buchdeckel. Und zwar, ein Jude sieht einen anderen Juden, der mit einem Messer im Rücken auf der Straße liegt.
Hm.
Da geht er hin zu dem Juden, fragt ihn, tut es weh? Antwortet er, nur wenn ich lache.
Oh Gott. Ja, Wahnsinn.
Also wirklich ein unglaublich tiefgehender Witz, der auch wirklich so viel sagt. Der ist natürlich auch schon ein Hammer, ne?
Ja,
nur,
völlig.
Tut's weh, nur wenn ich lache.
Ja.
Okay,
ja,
was
Wahnsinn.
Ist deiner?
Ich habe keinen guten Witz, aber weil du gerade mit den Regenwürmern kamst.
Aber er ist besser als meiner.
Nein, ich versuche eher, das zu toppen, einen zu finden, der genauso kurz und noch schlechter ist. Weil wir so bei Treffen sich zwei Jäger beide tot. I'm so sorry. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen.
Also einer der kürzesten auch. Aber der ist auch sehr, sehr schön. Okay, dann gehen wir weiter. Hier machen wir mal 96.
Ich bin immer total gespannt, was es ist.
Ich weiß, das glaube ich dir. Oh, das ist wirklich abgefahren hier. Ich frage mich, wo du das her hast.
Okay, ich bin gespannt, was du rausgefischt hast.
Schau deinen Lieblingsfilm mit verbundenen Augen und höre nur auf den Sound. Hältst du durch bis zum Schluss?
Ja, also ich bin total fasziniert von Filmmusiken und von Sounds. Ich habe irgendwann festgestellt, dass Horrorfilme ohne Sound, ich habe übrigens mega Angst vor Horrorfilmen, ne? Bin total fragil und vorsichtig damit, was ich so in mein Gehirn lasse. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass durch Zufall, dass Horrorfilme, wenn man den Sound ausmacht, überhaupt nicht mehr unheimlich sind. Weil das ganz, ganz oft so dieses Dreuen und die Erwartung auf den Schockmoment durch den Sound ausgelöst wird und überhaupt nicht durch das Bild. Und fand es dann total interessant, mich mal wirklich nur mit dem Sound von Filmen zu beschäftigen. Mhm. Ich liebe Filme und Serien und so. Und auch das ist einfach so eine Challenge. Hältst du durch bis zum Schluss? Niemand, ehrlicherweise, ich glaube, niemand hält durch bis zum Schluss. Trotzdem finde ich es total interessant, gerade auch bei einem Film, den man schon oft gesehen hat und wo man auch eigentlich weiß, was passiert. Es gibt ja so Filme, die man immer wieder schaut, obwohl man weiß, was passiert. Und da wirklich mal nur den Sound zu hören, um darauf aktiv zu achten, auch auf das Werk, das da unabhängig kreiert wurde. Weil es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die da dran sitzen, die die Musik machen, die die Musik einspielen, die sich um den Sound kümmern. Ja. Finde ich total interessant, da wirklich mal drauf zu achten.
Man hat einen anderen Fokus dann plötzlich und du hast völlig recht. Es wird dann so eine Art Hörspiel, was natürlich als Hörspiel nicht reichen würde. Tut es aber in diesem Fall, weil man die Bilder dazu ja addiert. Genau. Ja. Und von daher geht es wahrscheinlich fast.
Einfach ein Experiment. Ich finde es total interessant. Und ich glaube, dass man, weißt du, du kennst doch dieses Phänomen, wenn man einmal auf was geachtet hat, dann fällt es einem immer auf. Mhm. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, wird man Filmmusik und Sound viel bewusster wahrnehmen und viel mehr zu schätzen wissen. Zumindest so meine Privattheorie.
Weißt du, was ich liebe? Bei Songs ganz anders zu hören. Man hört ja so immer nur das Produkt. Weißt du, Melodie, Gesang, alles zusammen. Ja. Man nimmt immer nur so die Summe all dessen wahr. Wenn man aber sich sagt, ich achte nur mal auf die Gitarre. Mhm. Ich achte nur mal auf die Drums. Ja. Oder nur mal auf die Geigen. Dann wird dieser Song ein leicht anderer Song.
Absolut.
Er bekommt kurioserweise viel mehr Leben.
Ja.
Er wird so plötzlich so dreidimensional, indem man wirklich nur auf eine Spur ganz besonders hört. Das ist mega faszinierend. Das mache ich im Autoradio manchmal ganz gerne,
Toll. Wenn
ich Radio im Auto höre. Ich finde das total cool,
ja,
weil wirklich, du erlebst einen anderen Song.
Ja.
Das ist mega.
Wahnsinn.
Schön.
Super Idee. Werde ich auf jeden Fall nachher ausprobieren bei so ein paar Lieblingsliedern.
Cool. Lerne ein Gedicht auswendig und sage es für jemanden auf. Es ist okay, wenn es kurz ist. Welches Gedicht kannst du auswendig?
Ich habe tatsächlich auswendig gelernt ein Gedicht von einer afroamerikanischen Lyrikerin, von Maya Angelou, super bekannt.
Kennen wir ja natürlich. Still I Rise.
Still I Rise habe ich auswendig
erhebe ich
gelernt.
Mich.
Ganz genau, das habe ich auf Englisch auswendig gelernt.
Ah, okay,
ich weiß
schön.
Nicht, ob ich es noch kann, es ist ein paar Jahre her, es ist relativ lang, aber das habe ich tatsächlich auswendig gelernt, auch um... Ich glaube, der Gedanke war tatsächlich, wir haben ja schon über das Theaterspielen gesprochen und ich habe früher so viel Text auswendig gelernt. Auch so, weißt du, auch so, wenn man mal irgendwie ein Shakespeare-Stück spielt, wie schön, diese Dinge auswendig zu lernen, das dann so im Kopf zu haben. Und irgendwann ist mir klar geworden, okay, ich spiele kein Theater mehr, seit ich kein Teenager mehr bin oder keine sehr junge Frau mehr bin. Wann habe ich zuletzt was auswendig gelernt? Und deswegen habe ich tatsächlich nochmal ein Gedicht gelernt.
Ja, das tut so gut, auswendig lernen. Alleine dieser Erfolg, wenn man es geschafft hat, wenn man es immer wieder parat hat, auch zum Zeitvertreib, weißt du, wenn man warten muss, Supermarktkasse oder im Stau und dann dieses Gedicht rausholen aus dem Kopf und alleine zu erkennen, zu spüren, ich kann es.
Mm.
Also es ist Teil von mir. Das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl.
Ja,
okay.
Ich auch.
Es ist sehr lang. Möchtest du es uns trotzdem?
Ungerne, weil ich es auf Englisch gelernt
habe. Okay, pass auf, dann kann ich dir etwas anbieten.
Okay.
Magst du es uns auf Deutsch vorlesen?
Gerne. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich die deutsche Übersetzung gar nicht... Warum hast du das denn dabei?
Weil ich aus deinem Buch wusste, dass dir das ganz viel bedeutet. Und auch in einem der Punkte taucht dieses Gedicht auf. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir dazu kommen, zufällig...
Du bist
dann
ja clever.
...können wir darüber sprechen, weil es wirklich unglaublich schön ist. Und für Millionen von Frauen in den USA, ja, so ein Gedicht war, das ihnen... Selbstvertrauen gegeben hat, weißt du, also an Unabhängigkeit, weißt du, Entscheidungen zu treffen, die sie vielleicht noch nicht treffen wollten oder so, aber die fühlten sich so ein bisschen auch wirklich ermächtigt.
Ja.
Das ist so ein Gedicht, das hat wirklich was bewirkt.
Absolut, ja. Und es ist auch, das Tolle an Maya Angelou war ja, dass sie auch so eine tolle Performerin war.
Ja.
Es gibt, wer Lust hat, sich das mal auf Englisch reinzuziehen, der kann das auch auf YouTube finden. Da gibt es ganz, ganz tolle Clips, wo sie selber dieses Gedicht performt.
Ja.
Und sie performt das nicht auf eine super ruhige, intellektuelle, genaue Art, sondern sie performt es mit ihrer ganzen Kraft. Und das ist ganz, ganz toll. Okay.
Schön.
Ich bin total gespannt auf die deutsche Übersetzung.
Ja, also wie gesagt, es ist ein Cold Reading, das ist jetzt Deutsch,
aber
nichtsdestotrotz. Es ist aber schön für uns alle, das nochmal so zu hören, denn es ist auch ein wahnsinnig tolles Gedicht.
Ja, es ist. In der Geschichte schreibt ihr mich vielleicht ab mit euren bitteren, verdrehten Lügen. Vielleicht tretet ihr mich direkt in den Dreck, aber dennoch, wie Staub, werde ich mich erheben. Regt euch meine Unverschämtheit auf? Warum seid ihr so trübselig? Weil ich gehe, als hätte ich Ölquellen in meinem Wohnzimmer. So wie Monde und wie Sonnen, mit der Gewissheit der Gezeiten, so wie Hoffnungen, die hoch emporsprießen, so erhebe ich mich doch. Wolltet ihr mich gebrochen sehen, gesenkten Hauptes und die Augen niedergeschlagen, die Schultern herabgefallen wie Tränen, geschwächt von meinem seelenvollen Weinen? fühlt ihr euch von meinem Stolz angegriffen? Nehmt es nicht allzu schwer, denn ich lache, als hätte ich Goldminen in meinem Hinterhof. Ihr mögt mich mit euren Worten beschießen, ihr mögt mich mit euren Augen schneiden, ihr mögt mich mit eurer Gehässigkeit töten, aber dennoch, wie Luft, erhebe ich mich. Regt es euch auf, dass ich sexy bin? Ist es für euch eine Überraschung, dass ich tanze, als hätte ich Diamanten, wo meine Schenkel zusammentreffen? Aus den Hütten der Schande, der Geschichte erhebe ich mich. Von einer Vergangenheit, die in Schmerz verwurzelt ist, erhebe ich mich. Ich bin ein schwarzer Ozean, hochschlagend und weit. Quellen und Schwellen ertrage ich in den Gezeiten. Nächte voller Terror und Angst hinter mir lassend, erhebe ich mich. In einen Sonnenaufgang hinein, der wundersam klar ist, erhebe ich mich. Die Geschenke bringend, die meine Ahnen mir gaben, bin ich der Traum und die Hoffnung des Sklaven. Ich erhebe mich, ich erhebe mich, ich erhebe mich.
Ja, das ist cool. Wirklich schön. Maya Angelou, ja. Bürgerrechtlerin, engste Vertraute von Martin Luther King.
Ja.
Damals oder auch von Malcolm X und das alles, ja, bevor sie 40 wurde.
Wahnsinnsfrau.
Genau. Ja. Und als sie dann, 2014 war das, glaube ich, gestorben ist, hat wirklich das ganze Land getrauert.
Ja.
Ja, also.
Ja, das ist, sie ist toll. Sie ist auch deswegen so toll, weil sie echt nochmal eine Lyrikerin war, die so eine große Bedeutung hatte. Das gibt's ja gar nicht mehr so häufig, ne? Ich weiß noch, Barack Obama hat sie zu seiner ersten Amtseinführung eingeladen, weil
Stimmt.
total klar war, Maya Angelou ja, muss irgendwie da
richtig,
sein, ne?
Natürlich.
Und ja.
Sehr schön. Es lohnt sich immer, ein Gedicht auswendig zu lernen.
Oder?
Ja.
Ich finde auch.
So, komm, dann gehen wir nochmal weiter hier. 98, dann gehe ich mal auf die 141.
Aufregend.
Ja, ich weiß selber gar nicht mehr, was da ist. So, schau dir eine Liste seltener oder aussterbender Wörter an und adoptiere ein paar davon, die du schön findest.
Ach, wie schön.
Benutze sie häufig.
Ja.
Gibt es so Wörter?
Haben wir gerade schon ein bisschen gemacht.
Ja, von denen du aber auch weißt, das sind eigentlich so alte Wörter, die benutzt keiner mehr, aber ich benutze es einfach gerne.
Ja, absolut. Auch gar nicht nur so spezifische Wörter, sondern auch so Begriffe. Ich sage zum Beispiel wahnsinnig oft, da lachen immer alle, ich sage ganz, ganz oft, wenn etwas Unvorhergesehenes oder Krasses passiert, sage ich ganz oft, ach du grüne Neune. Und da lachen immer alle, weil es offensichtlich sehr altmodisch ist. Aber ich mag diesen Ausdruck, der liegt mir immer so auf der Zunge. Oder ich frage wahnsinnig gerne, wenn mir jemand so eine rhetorische Frage stellt, auf die Antwort total klar ist, sage ich für gewöhnlich, ist der Papst katholisch? Das ist auch so ein alter Ausdruck. So, Melanie, möchtest du ein Gedicht hören? Ist der Papst katholisch? Natürlich möchte ich ein Gedicht hören.
Das sagst du tatsächlich.
So? Ja, genau, sowas sage ich ganz gerne. Und dann gibt es natürlich auch so schöne, also Blümerand ist so ein schöner alter Ausdruck.
Ja.
Und da gibt es ganz, ganz viele, fallen mir jetzt nicht alle ein, aber ich mag auch so alte Sprache. Mhm. Es gibt so, ich mag das nicht, wenn die Sprache sich so verdichtet und alle irgendwie plötzlich gleich reden. Ich versuche da immer mal so ein paar Begriffe zu retten.
Ja. Benutzt du auch das Wort einkehren? Irgendwo einkehren?
Super schön. Ja, das
da hat man sich schon auch lustig drüber gemacht, wenn ich das gesagt habe.
Ja, so unrecht, das ist so ein schöner Ausdruck. Ja, super schön.
Einkehren. So, dann 161. Oh, finde ein Zitat, dass du dir tätowieren lassen würdest.
Mm.
Ein Zitat.
Bei mir wäre es tatsächlich einfach nur der Titel Still I Rise von dem Gedicht, über das wir gesprochen haben. Weil das so irgendwie in jeder Situation dich daran erinnert, weil das Wichtige in diesem Gedicht ist ja das Wort still, das trotzdem.
Mhm.
Trotz allem, was mir passiert ist, finde ich einen Weg, wieder aufzustehen. Und das finde ich irgendwie, also das habe ich jetzt nicht als Tattoo. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mir jetzt nochmal was stechen zu lassen. Aber wenn ich mir so einen Satz stechen lassen würde, dann wahrscheinlich diesen.
Oder?
Mhm.
Ja. Du kennst wahrscheinlich auch Leute, die lauter Zitate drauf haben.
Ja.
Also ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, der kann zu allem kommt da ein Zitat. Bewundernswert.
Ja.
Dass man sich die dann alle merken kann.
Ja, ich mag das
Aber gut,
sehr
wer
gerne.
Sich keine Witze merken kann, kann sich eventuell auch keine Zitate merken.
Nee, deswegen notiere ich mir so viel. Ich habe ja immer meine Notizbücher und wenn ich ein schönes Zitat finde, das ist auch einer der wichtigsten Tipps im Buch, sich irgendwie, wenn man Lust hat, ein Notizbuch anzuschaffen, ob das jetzt ein physisches Notizbuch ist oder einfach eine App auf dem Handy und da Dinge reinzutippen oder reinzuziehen, die einem auffallen und die man schön findet und die so festzuhalten und dann irgendwann, wenn man mal Langeweile hat, da durchzublättern oder durchzuscrollen, das mache ich wahnsinnig gerne. Also erfahrungsgemäß in meiner eigenen Handschrift kann ich es nicht immer lesen, aber das, was ich lesen kann, erfreut mich meistens.
Mache eine Zeitkapsel und vergrabe sie.
Ja.
Für wen ist diese Zeitkapsel? Für wen soll die sein?
Ich dachte, die ist für einen selber.
Für einen selber.
Ich dachte, die ist für einen selber. Und weil ich es interessant finde, ich merke, dass durch mein Schreiben, durch die Notizbücher, die ich fülle, durch Tagebücher, ich schreibe nie fortlaufend, ganz diszipliniert täglich Tagebücher, aber ich schreibe halt viel. Und dann gibt es ja auch noch meine Bücher, die auch was von Zeitkapseln haben. Ich finde es so interessant, mir Dinge anzuschauen, die klar darüber sprechen, wie ich mich vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren gefühlt habe, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, welche Musik ich gehört habe, lauter so kleine Dinge. Und zu erkennen, dass die Melanie vor 20 Jahren genauso war wie ich im Kern, aber in ganz, ganz vielen Dingen auch anders. Und dann so dieses persönliche Wachstum zu sehen, das jede und jeder von uns durchmacht, das finde ich super interessant. Deswegen, wenn ich jetzt eine Zeitkapsel machen würde, würde ich die für Melanie in 20 Jahren machen.
Okay, was kommt da rein?
Okay.
Was kommt da rein? Tun wir mal was rein.
Es kommt auf jeden Fall ein Notizbuch rein. Mit Notizen vielleicht für den Roman, den ich jetzt gerade schreibe. Käme da rein, wenn der fertig ist.
Wollte gerade sagen, ja.
Und da sind auch ganz viele Alltagsbeobachtungen so drin. Es kommt auf jeden Fall, also das wäre jetzt digital, aber ich würde es vielleicht auf einen Stick machen, eine Playlist von Songs, die ich gerade besonders gerne höre oder die mir was bedeuten, genau jetzt. Dann käme auf jeden Fall vielleicht ein Buch rein, das mir gerade viel bedeutet. Ich glaube, ich stecke rein Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer. Das ist ein Buch von einem US-amerikanischen Autor, das ich sehr liebe.
Der war mal mein Lieblingsautor.
Meine auch.
Ja, aber der schreibt jetzt keine Romane mehr.
Ich weiß.
In den letzten 15 Jahren hat er keine Romane mehr geschrieben.
Ja.
Er hat zwei tolle Romane geschrieben.
Ja.
Ne? Also ich kriege die Titel nur gar nicht mehr
Alles
zusammen.
Alles ist erleuchtet Alles und ist extrem laut und unglaublich nah.
Extrem laut und unglaublich
unfassbare
nah.
Bücher.
Zwei unglaublich tolle
Unfassbar.
Bücher. Ja, und dann kam halt irgendwas mit Tiere in Amerika, Tiere essen
genau.
in Amerika. Und, ja. und der Schriftzug hinten auf dem Cover war noch der gleiche, wie bei den ersten beiden Büchern.
Ja.
Weißt du, als würde man so mit Farbe irgendwie
ja,
so ranpinseln, irgendwas.
Ja.
Aber seitdem habe ich von ihm dann auch gar nichts mehr entdecken. Das ist irgendwie so schade. Ich vermisse das.
Ich vermisse ihn auch. Er hat tatsächlich noch ein Buch gemacht, das ist aber ganz anders als die ersten beiden. Also er hat noch einen Roman gemacht, der ganz anders ist als die ersten beiden. Der heißt Hier bin ich. Und der ist ganz anders, weil die ersten Bücher hatten ja auch so was ganz Magisches. Ne?
Ja.
Irgendwie auch.
Das war auch so Creative Writing. Das war
ja,
auch so
total.
Schräg ein bisschen.
Ja.
Schräg zugänglich aber.
Oh, aber schön hier einen weiteren Fan zu finden, dem es genauso geht wie mir. Ich will auch, dass er bald wieder irgendwie ein Buch macht, wie die, die ich vermisse.
Ja.
ja.
Okay, gut. Also bei ihm waren wir. Was haben wir noch in der Kapsel? Du
genau.
warst noch nicht.
Ich tue noch irgendeinen Snack rein.
Okay.
Weißt du, weil wer weiß, ob es das dann da noch gibt.
Mhm.
Ich tue diese, kennst du diese grünen Gummifrösche? Diese süßen, diese schaumigen Süßigkeiten.
Ja, ich glaube, ja.
Ja, die tue ich da rein.
Okay.
Die kommen, in meinem letzten Roman kommen die vor. Und deswegen habe ich die jetzt ganz, ganz oft am Signiertisch geschenkt bekommen. Weil mein Publikum, meine Hauptfigur in meinem letzten Roman isst die so gerne. Und die haben so auch so was Nostalgisches für sie. Und weil mein Publikum so nett ist, die Leute, die mich lesen, habe ich ganz, ganz oft am Signiertisch diese grünen Gummifrösche geschenkt bekommen. So aufmerksam, so lieb. Ich hätte jetzt natürlich immer Dinge, die ich gerne esse, meine Bücher schreiben. Das ist total klar.
Das ist einfach nur clever.
Genau, aber die kommen
ja
da rein.
Dumm.
Genau,
also.
Die kommen da rein als Snack, aber auch einfach als Erinnerung an die jetzige Zeit und an diese kleinen Momente mit meinem Publikum manchmal.
Mhm.
Und was tue ich noch rein? Seifenblasen-Kit, obviously.
Natürlich.
Oh, Melanie mit 64 wird sich so freuen, wenn sie das aufmacht. Und was tun wir noch rein? Noch irgendwas Spaßiges? Oh, ich verstecke noch in dem Buch, das wir reintun von Jonathan Safran Foer, da verstecke ich noch ein paar gepresste Blüten. Das werde ich dann nicht mehr wissen, dass das da drin ist. Das fällt mir dann entgegen, wenn ich das Buch aufmache. Und ein paar lustige kleine Botschaften an mich selbst.
Okay.
So ein paar Zettelchen. So. Das ist übrigens auch ein Tipp im Buch. Verstecke in einem Buch, das ein geliebter Mensch gerade liest, geheime Botschaften.
Man wird aber wahrscheinlich nie erfahren, wann diese Person das entdeckt hat und ob sie es entdeckt hat. Also es ist toll für andere, aber man selber profitiert davon letztendlich nicht mehr.
Das stimmt. Es kommt so ein bisschen drauf an, wer das macht. Die Idee ist tatsächlich nicht mir gekommen, sondern mein Partner macht das ab und zu bei mir. Manchmal steckt er Dinge in die Bücher, die ich gerade lese und irgendwann fallen die mir entgegen und dann freue ich mich und gehe zu ihm rüber und sage, oh cool, weißt du so.
Da gibt es endlich mal wieder einen Kuss, genau. Weißt du, und nicht so viele Vorwürfe. Hast du das nicht eingekauft?
Stimmt, man kann das ja tatsächlich auch, man kann das ja auch ganz anders verwenden, man muss ja gar keine netten Dinge draufschreiben. Man kann ja auch so kleine Reminder, der Müll müsste auch nochmal runtergebracht werden. Vielleicht liest du das nächste Kapitel danach. Das lässt sich ja alles einrichten, das kann man ja gestalten. Aber ich würde auf jeden Fall für die 64-jährige Melanie irgendwelche coolen Zitate und lustigen Sprüche und vielleicht auch einfach Fragen aufschreiben. Mir ist das gerade wichtig. Und dir? Erinnerst du dich noch an das und das? Sowas würde ich da noch irgendwie reinpacken.
Welcher Song ist ganz oben auf der Playlist, die du ja reingetan hast?
Ganz oben ist Everything in its Right Place von Radiohead. Das ist ein Song, der mir super, super wichtig ist, den ich ganz oft beim Schreiben höre. Ich habe so eine Schreibplaylist und das ist der erste Song. Und allein dieser Text, also der Song hat sowas ganz Meditatives. Ich mag Radiohead eh so gerne. Und das ist kein krachiger Song, sondern meditativer, ruhiger, repetitiver Song. Und Tom York singt immer wieder Everything in its right place, alles an seinem Platz, alles so, wie es sein soll. Und das ist, wenn du was kreierst, wenn du so eine große Unternehmung angehst, wie einen Roman zu schreiben, du weißt vorher nicht, ob es gelingt und ob dir alles einfällt, was du brauchst, ob du das Handwerkszeug hast, um diese riesige Herausforderung, um dieses Meer zu überqueren, weißt du? Ja. Aber es ist wie so ein Mantra. Sich selbst das Vertrauen zu schenken. Ich weiß noch nicht alles und das wird bestimmt nicht perfekt, aber vielleicht wird es interessant und idealerweise ist am Ende alles an der richtigen Stelle. Und deswegen ist dieser Song der wichtigste für mein kreatives Leben, aber auch ein Stück weit auch so für mein Leben einfach an sich. Und ich will wissen, ob die 64-jährige Melanie den auch noch hört.
Mhm.
Weißt du?
Ja. Oder ob sie sich den übergehört hat.
Ja.
Mittlerweile.
Aber ich höre ihn schon seit 12 Jahren beim Schreiben. Ja. Also der ist inzwischen auch so ein bisschen wie so weißes Rauschen. Es ist so einfach vertraut und ja.
Sehr schön.
Hast du so ein Lied, das auf jeden Fall drauf müsste auf so eine Playlist?
Aber ich habe einen Song, von dem ich sagen kann, es ist mein All-Time-Lieblingslied. Mhm. Und das ist seit Ende der 80er schon, glaube ich, oder Anfang 90er so. Und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Es ist ein italienischer Song, der heißt Vatten Amor.
Den kenne ich nicht.
Von Mietta und Amadeo Minghi. Kennen auch viele Italiener nicht, obwohl es ein großer Hit auch da war. Und der heißt Vatten Amor.
Wow.
Und der ist einfach so schön. Und die Sprachrhythmen sind so schön. Und die Art der Worte. Und Trottolino amoroso, du, du, da, da, da. Und so weiter. Also spielt auch so ein bisschen mit Sprache. Und ist auch, glaube ich, so relativ kreativ. Also man braucht ein bisschen, um das zu entziffern, was es alles bedeutet. Aber von dem kann ich tatsächlich sagen, es ist mein absoluter Lieblingssong.
Schön.
Ja. Vatten Amor. Ich schick dir mal den Link.
Unbedingt, sehr
später.
Gerne.
Dann hörst du ihn dir einfach.
Das mache ich definitiv.
Bitte. So, welches deiner Besitztümer hat den größten sentimentalen Wert für dich? Beschreibe, zeichne oder fotografiere es.
Hm.
Okay, eine Sache, die du retten würdest, wenn es brennt. Als allererstes. Welche wäre es?
Es gibt ein Kochbuch mit Rezepten von meiner Oma. Das muss mit. Ich koche super gerne. Ich vermisse meine Oma immer noch wie verrückt. Das ist auch jemand, der seine Liebe auf und seine Zuneigung und seine Wärme auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten ausgedrückt hat, aber auch, indem sie uns bekocht hat. Und bei ihr hat es immer geduftet und sie hat immer gebacken wie wild und das käme auf jeden Fall mit. Das hat einen sehr, sehr großen sentimentalen Wert für mich.
Lieblingsgericht aus diesem Buch?
Nur eins? Okay, wenn es nur eins sein darf, nehme ich süß oder herzhaft. Meine Oma hatte so einen böhmischen Background und deswegen gab es ganz, ganz tolle Mehlspeisen. Und es gab so ganz, ganz tolle, ich glaube, hier würde man sagen, so Germknödel, so Hefeknödel, gefüllt mit Pflaumen und übergossen mit zerlassener Butter und mit Kompott dazu. Das wäre vielleicht sowas. Zimt und Zucker natürlich drauf. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Es ist auch immer eine gute Idee, Dinge mit zerlassener Butter zu übergießen. Das ist auch ein Lifehack, möchte ich einfach mal erwähnt haben.
Sehr, sehr cool. So, kreiere einen Wikipedia-Eintrag für eine Frau, die es verdient hat. Deine Großmutter.
Ja.
Mach ihn lang, mach ihn genau, mach ihn perfekt. Aber du weißt schon, dass der am Tag danach gleich wieder entfernt wird.
Ja, ich weiß, das ist wahnsinnig nervtötend. In meinem Wikipedia-Eintrag, ich glaube, inzwischen ist das bereinigt. Da standen noch ganz lange irgendwelche Dinge, die nicht gestimmt haben. Und ich konnte das nicht ändern, weil man hat ja selber keinen Zugriff darauf. Nee. Wikipedia glaubt einem ja nicht, dass man ist, wer man ist. Oder beziehungsweise glaubt einem das schon, findet es aber relativ egal, was man so sagt. Und ich habe einfach irgendwann mal gelesen, dass Frauen und die Werke von Frauen total unterrepräsentiert sind auf Wikipedia und dachte mir so, wir sind alle so viel online, wir scrollen alle so viel rum und dann können wir hier und da, hat vielleicht die eine oder der andere Lust, sich auf Wikipedia mal anzumelden und das ist ja irgendwie ein Prozess, um das machen zu können, aber wer das vielleicht eh und wieder macht, könnt doch mal überlegen, welche coole Frau gibt es denn, die irgendwas geleistet hat und die noch keinen Eintrag hat. Oder man befüllt einen, der nur sehr rudimentär ist oder so.
Okay, das ist aber gut, denn da ist ja eine gewisse Relevanz unter Umständen vorhanden.
Ja,
das ist gut, denn ein Freund von mir wollte mal mit seiner Produktionsfirma sich bei Wikipedia eintragen.
Ja.
Und das ging dann auch erst, aber am nächsten Tag gleich rausgenommen wegen Belanglosigkeit.
Ja, ja, also, nee, das funktioniert leider nicht. Also ich könnte es kein für meine beste Freundin machen oder so.
Ja.
Aber es gibt ja auch schon allein, wie viele vergessene Autorinnen und Autoren es gibt. Ne? Also wenn man irgendwie durch eine Bibliothek stromert und da gibt es vielleicht noch irgend so ein Band und man findet dann heraus, was für eine coole Schriftstellerin das war und die hat noch keinen, dann kann man den vielleicht kreieren.
Das stimmt.
Nur so ein Gedanke.
Ja, richtig schöne Idee. 214, erfindet in eurer Clique Codenamen füreinander und fangt an, euch so am Telefon und an den Gegensprechanlage zu melden.
Ja,
hast du einen Codenamen? Mit wem? Was ist dein Codename?
Ja, also den kann ich natürlich nicht verraten, das ist ja total klar.
Dann sag so ähnlich.
Aber
also im Stile von?
Im Stile von nur auf eine andere Sprache Göttin des Höllenfeuers.
Okay, auf Portugiesisch. Göttin des Höllenfeuers auf Portugiesisch.
Ich mag das tatsächlich. Ich finde das wahnsinnig komisch. Ein Freund von mir hat irgendwann angefangen, immer wenn man bei dem geklingelt hat, zu sagen Passwort und Codename.
Aha.
Und dann hat sich das natürlich etabliert, dass man immer irgendwas erfunden hat. Und manchmal bleibt das dann so hängen. Und ich liebe Leute, die so verspielt sind. Weißt du, so macht das Leben irgendwie besser.
Als Prinz Charles und Camilla damals noch heimlich geschrieben haben, weißt du, als sie noch eine Affäre hatten, eine heimliche, da haben sie sich ja immer Gladys und Fred genannt.
Ah.
Und die Namen finde ich irgendwie total cool.
So britisch, weißt du, so Gladys und Fred.
Gladys und Fred.
Wunderbar.
Habe ich bis heute nicht vergessen.
Richtig gut.
So, schreibe eine Liste mit deinen absoluten Guilty Pleasures. Filme, Musik, Speisen, was auch immer. Streiche das Wort Guilty durch und arbeite die Liste ab. Also Guilty Pleasure. Hm. Was ist ein Guilty Pleasure von
Ein Guilty
dir?
Pleasure von mir? Also Guilty Pleasures sind ja so Dinge, die man wahnsinnig gerne mag, von denen man aber das Gefühl hat, dass man sie nicht mögen sollte.
Genau. Sie müssen einem peinlich sein, weil man es nicht in der Öffentlichkeit erzählen kann.
Genau.
Also zum Beispiel, ich schaue den Bergdoktor.
Why not?
Ich liebe den Bergdoktor. Ja, aber viele rümpfen die Nase oder lachen.
Ja.
Ich stehe dazu. Ich finde es eine exzellente Serie.
Ja, finde ich richtig so. Ich habe den noch nie geschaut. Das sollte ich mal machen. Ich mag zum Beispiel sehr, sehr gerne die Romane von Dan Brown. Dan Brown ist der mit The Da Vinci.
Das ist lustig. Ich habe gerade gestern mit Larissa, mit der ich den Buchpodcast mache.
Ja.
Du warst unser erster Gast in unserem Buchpodcast Lies und Das.
Super.
Vor knapp zwei Jahren.
Ja. Habt ihr gerade Dan Brown verrissen?
Nein, gar nicht.
Nein.
Gestern erwähnte sie, Dan Brown, das sind ja so Männerbücher. Und da habe ich gesagt, Moment mal. Ich sage, warum ist denn Dan Brown, warum ist das ein Männerbuch?
Das stimmt nicht.
Ich sage, das ist doch kein typisches Männerbuch.
Ja, absolut.
Also überhaupt nicht. Da geht es um historische Fakten, also beziehungsweise historische Hintergründe, weißt du, so clevere Sachen, in die er sich rein recherchiert hat.
Ja.
Nur weil es ein Thriller ist, Frauen lesen ja auch Thriller ohne
absolut.
Ende.
Also
ich sage, warum ist das?
Ja.
Genau, und Larissa sagte, das sei ein Männerbuch und ich habe protestiert. Und jetzt kommst
Gut,
du gleich
siehst du?
Am Tag danach. Ist das witzig?
Ja, ich liebe Dan Brown und Guilty Pleasure, weil das Feuilleton natürlich Dan Brown verachtet, sagen wir, wie es ist. Weil er jetzt nicht irgendwie in der allerschönsten und durchdachtesten Sprache schreibt vielleicht.
Nein.
Aber er schreibt einfach aufregende Bücher, die mich an das erinnern, was ich als Kind gerne gelesen habe. Nicht, weil die Bücher infantil wären, aber ich mochte als Kind so wahnsinnig gerne Abenteuerromane.
Mhm.
Und ich mag gerne Spannung. Und ich mag gerne, dass sich jemand in ein Thema reingefuchst hat und mir das auf interessante Art und Weise in einem Roman unterjubelt. So wie ich es in meinem Buch mit Schlaf gemacht habe, macht er es mit Bewusstseinsforschung. Finde ich super aufregend. Und dann gibt es immer einen interessanten Schauplatz. Dieses Mal ist es das unheimliche Prag. Und der Golem geht um. Und das ist alles ganz, ganz wunderbar. Und das sind so Leseerlebnisse. Alles andere lese ich auch. Ich lese alle Genres. Ich lese viel Literatur. Aber wenn ein Dan Brown-Buch rauskommt, was ja selten genug passiert, freue ich mich von Herzen. Kauf es mir sofort.
Und es war auch wieder gut.
Mir hat es richtig viel Spaß gemacht.
Okay.
Ja.
Super.
Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen. Ja, er hat halt so sein Rezept.
Es ist wirklich immer nach dem gleichen Schema.
Total.
Ne? Aber wenn man ein paar Jahre verstreichen lässt, kann man sich wieder drauf einlassen.
Das ist es halt. Und ich habe eh ein relativ schlechtes Gedächtnis und habe in der Zwischenzeit viel gelesen. Und dann weiß ich das auch nicht mehr so genau, dass es bei den letzten Büchern alles sehr ähnlich war.
Zitat von einem New Yorker Taxifahrer. Was einem gefällt, sollte einem nie peinlich sein.
Richtig so.
Und das ist ein gutes Zitat.
Sehr gut, ist ein super Zitat.
Ja, habe ich gelesen in so einer Sammlung von Taxi Driver Wisdom aus New York.
Sehr gut. Wer hat das denn zu bestimmen, was cool ist und was uncool?
Finde deinen Stil.
Ja.
Weißt du, da sind wir wieder dabei. Finde deinen Stil. Kuratiere, wir sind bei 284. Kuratiere eine Ausstellung aus den schönsten Fotos auf deinem Smartphone.
Ja.
So, Melanie, bitte nimm mal dein Smartphone und suche einfach 5 Bilder, aus denen wir so eine kleine Ausstellung machen
können. Ja, okay, warte.
Ja, also 5 Bilder mit eine kleine Mini-Ausstellung. Also ja. Melanie sucht in der Manteljacke nach ihrem Handy. Ist auch ganz selten, dass die Menschen nicht sofort wissen, wo ihr Handy ist.
Ja, fast ein gutes Zeichen.
Mhm.
Okay, warte. Das sind natürlich wahnsinnig viele Fotos drauf.
Ja, klar. Beschreibe einfach, nimm einfach 5 und beschreib sie kurz.
Okay. Ah, hier ist ein Foto, das ich vorgestern gemacht habe bei einem Dinner mit meiner Lektorin. Und das zeigt, also das erste Buch, mit dem ich erfolgreich geworden bin, hieß Die Falle. Und als das erschienen ist, hat mir so viel bedeutet. Ich habe die Wand rosa gestrichen, als der Anruf kam, dass dieses Buch verlegt wird. Und es wurde lange am Cover für das Taschenbuch gebastelt. Und meine Verlegerin hat mir, als wir uns vorgestern getroffen haben, so als kleinen Walk down Memory Lane, das alternative Taschenbuchcover mitgebracht als Erinnerung.
Oh, es sieht auch cool aus.
Ja.
Cooles Haus da an der Küste mit einem Weg zwischen dem Schilf. Cooles Haus. Ah, Die Falle, das sieht toll aus.
Ja, und das war auch so ein bisschen wie eine Zeitkapsel in diese Zeit. Weißt du, vor 10 Jahren, als ich gerade auf den Markt kam, als ich so aufgeregt war, dass jetzt zum ersten Mal irgendwie ein Buch von mir rauskommt. Und gleichzeitig zeigt dieses Bild einen Moment mit meiner Lektorin, mit der ich so lange zusammenarbeite, die mir wahnsinnig viel bedeutet als jemand, mit dem ich arbeite, aber auch als Mensch. Und deswegen kennen wir es, glaube ich. Das wäre das Neueste.
Ja,
das Neueste Foto, das in meine kleine Sammlung kommt.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das Originalcover letztendlich aussah, aber dieses sieht richtig gut aus.
Ja, sah auch gut aus. Mhm. Total. Okay, warte. Dann kommt noch mit rein. Oh, okay, das kommt noch mit rein. Das ist ein Selfie mit meiner lieben Kollegin Wea Kaiser, einer sehr, sehr erfolgreichen österreichischen Autorin, die gerade auch ein neues Buch rausgebracht hat.
Wie hieß das früher?
Blasmusik Pop war ihr Debüt.
Genau, und jetzt hat sie was Neues.
Die Wea ist eine gute Freundin von mir und ist eine der allerersten Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, als ich selber in die Branche kam. Da war sie schon ein paar Jährchen dabei, obwohl sie viel jünger ist als ich. Und mit ihr habe ich mich früh angefreundet und sie begleitet mich schon so viele Jahre. Und jetzt haben wir uns auf der Frankfurter Buchmesse wiedergesehen und diesen Selfie gemacht. Und das erinnert mich nicht nur an die liebe Wea, sondern auch daran, was für ein Glück ich habe, in so einer freundlichen Branche zu sein, in der Kolleginnen und Kollegen keine Konkurrenz sind, sondern Freundinnen und Freunde. Denn so erlebe ich das durchgehend und das ist total schön.
Das stimmt. Aber ihr Thriller-Autorin, ihr habt es auch gut. Es gibt einfach genug Publikum. Weißt
das
du, egal
stimmt.
wie viel es von euch gibt, es gibt einfach genug Publikum.
Ja, das stimmt. Absolut. Kann ich hier auch direkt Werbung für Wea machen. Das neue Buch Fabula Rasa habe ich noch nicht gelesen, aber wie gut ist bitte der Titel Fabula Rasa schon alleine. Und alle ihre Bücher sind gut, deswegen ist das garantiert auch total super. Okay. Oh, passend zu unseren Themen heute würde ich vielleicht noch...
Ja.
Dieses Bild mit reintun.
Okay, das ist deine Hand? Nee.
Ja, das ist meine Hand.
Deine Hand mit Kastanien.
Ich war letztens Kastanien sammeln.
Ah, okay.
Und das vielleicht einfach, das kommt in die Ausstellung als Erinnerung daran, dass es total gut ist, auf die kleinen Dinge zu achten, die nichts kosten. Weißt du? Weil ich hatte so einen schönen Nachmittag, es war so ein goldener Oktobernachmittag und die Kastanien sind irgendwie so runtergeprasselt und ich habe einen Spaziergang gemacht und mir hier und da einfach ein paar besonders schöne Kastanien in die Manteltaschen gesteckt und mich über die gefreut, so die aus den Höhlen zu holen, wie so ein Kind.
Ja.
Und es war einfach total schön.
Für wen hast du es fotografiert?
Für mich.
Für dich selber.
Habe ich tatsächlich für mich gemacht.
Okay,
so.
Cool.
Okay, ich zeig dir noch was richtig, richtig Cooles. Ich war nämlich mit meiner besten Freundin oder einer meiner zwei besten Freundinnen auf Ibiza vor ein paar Wochen. Haben wir so einen kleinen Girls-Trip gemacht.
Okay, da seid ihr.
Einfach.
Okay, es gibt weiße Häuser am Strand. Man hat diese Flaggen, die so zwischen
Ibiza
den
Stadt,
in der
genau.
Häuserschlucht.
Stimmt, das ist eine Pride-Flagge.
Genau, von Hauswand zu Hauswand sind diese Flaggen. Und deine Freundin, die das Selfie macht, blond, mit Brille, küsst dich und du lachst
auf die Wange
auch mit Sonnenbrille.
Und ich freue mich wie bekloppt.
Und zwischen den Häusern ist aber Sand, oder? Das ist interessant.
Ah, das sieht nur so aus.
Das sieht nur so aus.
Das ist der Boden.
Genau. Okay, ich dachte, das sei Sand zwischen den betonierten Häusern, denn das wäre nochmal interessant.
Das wäre richtig spektakulär.
Okay, und das war
Das war auf Ibiza.
Auf Ibiza war das, genau.
Und das kommt einfach rein, weil Freundschaft so wahnsinnig wichtig ist.
Mhm.
So, weil wir alle denken so viel nach über unsere romantischen Beziehungen und so. Aber Freundschaft einfach genauso wichtig und ja auch genauso romantisch, weil wir unsere Freundinnen und Freunde ja so komplett frei aussuchen. Weißt du, so unsere Familie suchen wir uns nicht aus, unsere romantischen Partner suchen wir uns natürlich aus, aber man sucht sich ja nicht aus, in wen man sich verliebt.
Ja. Ne,
das passiert ja einfach so. Aber unsere Freundinnen und Freunde, die suchen wir uns aus und das finde ich deswegen total wichtig.
Ja.
Das wievielte Bild war das?
Und das heißt ja auch immer, wir sind die Summe der fünf Menschen, mit denen wir am meisten zu tun haben.
Ja.
Das sind wir.
Ja.
Weil das einen prägt.
Das finde ich total einleuchtend.
Ja.
Genau. Okay. Wie viele habe ich denn noch?
Ich glaube zwei. Oder
noch zwei?
Ich glaube noch zwei.
Okay. Ich zeig dir noch... das ist auch ganz cool. Das hier ist nicht schön als Bild, aber auch für mich wichtig. Du siehst so eine Industrielandschaft, so eine Fabrik und so einen blauen Himmel mit sehr schönen Wolken.
Stimmt.
Und das war tatsächlich in Jena. Ich war letztens in Jena für meine letzte Lesung aus Der längste Schlaf, meinem letzten Roman. Und bevor ich zur Lesung gefahren bin, in einer wunderschönen Villa als Veranstaltungsort, habe ich meinen Opa besucht. Und mein Opa wohnt nicht in der wunderschönen Innenstadt. Mein Opa wohnt im Plattenbau. Und das war so ein kontrastreicher Tag, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, sowohl diese schöne Villa für mich festzuhalten, aber auch das, wo ich viel eher herkomme, nämlich aus Plattenbau. Mhm. Und hier ist alles nicht so schnieke.
Ja,
und deswegen ist das ein wichtiges Bild für
das
mich.
Das hat Ausstellungscharakter, dieses Bild.
Irgendwie
wirklich,
schon.
Das ist so ein bisschen so moderne, auch vielleicht auch ein bisschen triste Architektur.
Ja.
Aber mit einem unglaublich blauen Himmel und weißen, krassen Wolken, die quasi flüchten.
Ja.
Oder auch herflüchten, in deine Richtung flüchten.
Irgendwie schon.
Ja, ist toll.
Das war ein krasser Moment, das ist mir sofort aufgefallen.
Das ist toll.
Und das Bild vielleicht kommt noch dazu. Das war auf meiner letzten Buchpremiere von Das Jahr der Wunder.
Mhm.
Das Jahr der Wunder ist ja auch schön illustriert und hat auch, wie ich finde, ein schönes Cover.
Ja.
Und das auf dem Bild neben mir mit den roten Haaren ist die Illustratorin.
Das ist
Rumi Benecke. Ihren Namen will ich natürlich auch unbedingt noch erwähnen.
Mhm.
Und weil sie macht so tolle Kunst und sie begleitet mich schon ganz lange. Sie ist eigentlich niemand, der häufig Bücher illustriert. Sie hat das zum ersten Mal gemacht. Sie ist eine Künstlerin und ich habe einen Kunstdruck von ihr, den ich mal zufällig gefunden habe, über meinem Schreibtisch hängen. Und guck da immer drauf. Und deswegen ist sie wichtig für mich. Und ich kannte sie persönlich nicht, bevor sie jetzt das Buch illustriert hat. Und wir haben uns dann bei meiner Buchpremiere zum ersten Mal gesehen. Und sie stünde dann einfach sinnbildhaft für andere Kunstformen, die ich liebe. Weil ich mag bildende Kunst. Vor allem mag ich natürlich auch Musik und Film und Theater und all das. Und dafür würde dann in meiner kleinen Ausstellung die Rumi stehen.
Sehr schön. Hm. Und ein letztes, das wir erwähnen wollen, was einfach auch so wichtig ist und was das Zusammenleben so unglaublich schön macht, das ist Freundlichkeit.
Hm.
Eine unterschätzte Tugend.
Ja.
Du hattest zum Beispiel eine wunderbare Begegnung mit einem Taxifahrer, den du Herrn G. genannt hast.
Ja.
Und das war in Köln, ne?
Auf
dem Weg zum Flughafen.
Ganz genau.
Und was hat ihn so besonders gemacht?
Ja. Taxifahrer sind ja eh super, ne?
Ja.
Taxifahrer, Taxifahrerinnen, meistens sehr interessante Leute, mit denen man tolle Gespräche führen kann, wenn man sich darauf einlässt. Und Herr G., mit dem bin ich ins Plaudern gekommen und das war erst so ein ganz normales Gespräch über das Wetter. Es hat irgendwie geregnet und so. Und Und dann hat er irgendwann, haben wir über Arbeit gesprochen, über meine Arbeit, über seine Arbeit. Ich habe so gefragt, wie ist denn Nachtschicht versus Tagschicht und fahren Sie heute noch lange und so, wie das so ist. Und dann hat er erzählt, dass es nur ganz, ganz wenige Tage gibt, an denen er nicht arbeitet. Und einer davon, das war ein Datum, das mir gar nichts sagte. Und dann sagte Herr G., dass das der Tag ist, an dem im Iran, Herr G. stammt aus dem Iran, sein Bruder hingerichtet wurde.
Ja.
Und Herr G. hatte mir davor ganz, ganz plastisch von diesem Land erzählt, das politisch so schlimm dasteht, das aber offenkundig so eine wunderschöne Landschaft hat, nach der er sich sehr sehnt, als jemand, der schon sehr lange nicht mehr da war und auch nicht mehr hin kann. Und das war irgendwie so ein ganz, ganz schönes Gespräch, weil er dann darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, anderen Leuten zu helfen, wie wichtig es ist, freundlich zu sein. Es ist klar geworden, er hat früher als Jurist gearbeitet, fährt jetzt Taxi, weil er hier nicht als Jurist arbeiten darf, verteilt aber gerne Visitenkarten auch an mich für den Fall, dass mal was ist. Also ein ganz hilfsbereiter, netter Mann.
Gott, wie hieß der? Weißt du?
Also du, ich weiß noch, wie er hieß, aber ich will es natürlich nicht
sagen. Stimmt, völlig richtig. Ja. Du hast ihn ja einfach wirklich nur Herrn G. genannt.
Genau, ich konnte natürlich auch nicht fragen, ob ich ihn nennen darf, weil ich ihn dann, genau.
Du hast die Visitenkarte gehabt. Du hättest ihn fragen können.
Gehabt, aber ich habe die Visitenkarte bei einem Umzug verloren.
Alles klar, okay.
Ja, was ganz tragisch ist. Ich hoffe, dass ich die irgendwann wiederfinde, aber ich habe sie einfach nicht mehr. Ja. Richtig schlimm.
Es wird uns jemand hören, der auch eine dieser Visitenkarten mal bekommen hat.
Das wäre natürlich toll.
Und er wird sich melden. Und wird einfach sagen, ich habe eine Visitenkarte.
Oh, weißt du, was das wäre? Das wäre Serendipity.
Das wäre dann Serendipity.
Oh, das wäre schön. Herr G., vielleicht ist das ja auch ein Markenzeichen von ihm. Vielleicht hat er das noch bei anderen Leuten gemacht.
Ja, bestimmt.
Ich war an dem Tag unterwegs, um eine Freundin zu besuchen, der es nicht gut ging. Und habe ihm das erzählt. Und dann hat er sich so darüber gefreut, dass ich auch unterwegs bin, um jemandem zu helfen, dass er mir neben seiner Visitenkarte dann noch so zwei Bonbons geschenkt hat. Zwei so, du weißt schon, die mit dem goldenen Papier, die man früher immer...
Karamellbonbons, die
ganz genau. Zwei Stück, eins für meine Freundin, eins für mich. Und vielleicht hat er ja häufiger solche Bonbons verteilt. Daran könnte man ihn vielleicht identifizieren, über die Visitenkarte hinaus.
Genau. Du hast sie abgeliefert.
Toller Mensch, ja. Und der hat mich so beeindruckt, weil der wahnsinnig freundlich war. Nicht auf diese super offensichtliche, laut, breit grinsende Art, weißt du, sondern auf diese stille, echte, tiefgründige Art, obwohl er kein leichtes, lustiges Leben hat.
Ja.
Und das hat mich so beeindruckt.
Den Bonbon hast du abgeliefert?
Habe ich meiner Freundin abgeliefert. Ja.
Habt ihr zusammen gelutscht, also so auch ganz bewusst zusammen euch hingesetzt?
Nee, ich habe ihr ihres gegeben und meins habe ich tatsächlich für später aufgehoben. Das war mir so kostbar, ich wollte es irgendwie noch behalten.
Ja.
Ja.
Du zitierst auch ganz kurz Lady Gaga oder du erwähnst sie, denn Lady Gaga bezeichnet sich selbst auch als Kindness Punk.
Ja.
Und das ist ja wohl ein schönes Wort.
Oder?
Kindness Punk.
Ja,
also
finde ich
Freundlichkeitspunker.
Ja.
Das ist voll schön.
Oder? Wie clever sie ist, weil ich finde, da legt sie auch, damit macht sie auch etwas deutlich, was ich total wichtig finde, nämlich die Tatsache, dass es fast schon etwas Widerständiges hat, wenn man Freundlichkeit so kultiviert.
Ja.
Weil irgendwie, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Ellenbogen irgendwie bei vielen sehr ausgefahren sind.
Total.
Und dieses Ganze, wer bremst, verliert, wer anderen den Vortritt lässt, hat das Nachsehen und so.
Ja.
Ich finde, dass das alles nicht stimmt, aber viele Leute denken so. Total schade, vor allem auch für sie selber. Und deswegen hat es tatsächlich irgendwie was Punkiges, wenn man einfach sich entscheidet, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten irgendwie freundlich zu sein.
Ja.
So, ja.
Ich bin ein Freundlichkeitsrebell.
Yes!
Weißt du, so.
Ja.
Na, das ist wirklich ganz toll. Lady Gaga, über die du ja auch mal ein kleines Buch geschrieben hast für die Kiwi Musikbibliothek damals.
Ja.
Ansonsten arbeitest du jetzt auch gerade wieder an dem nächsten Thriller, der schon 2026 rauskommt oder 27?
Ja, also ich hoffe vielleicht nächstes Jahr, wenn ich es schaffe.
Okay.
Es wird auf jeden Fall ein Spannungsroman, ob da ein Thriller draufsteht oder
also,
Roman.
Okay.
Ich weiß es noch nicht so wirklich, aber ich arbeite hart daran, dass es ein spannendes Buch wird.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Melanie, danke dir für die Begegnung. Es war wieder schön, voller Ideen und Inspiration und Freude und all dem, was das Leben ausmacht, was es schöner macht.
Das kann ich nur zurückgeben. Hat mir so viel Spaß gemacht mit dir. Danke auch für die Gedichte, die Witze, die schönen Worte, die ich noch nicht kannte. Du musst mir noch so eine kleine Vokabelliste machen, damit ich die ganzen tollen Worte auswendig lernen kann.
Kriegst du alles. Dir ganz, ganz lieben Dank und dann bis die Tage wieder.
Danke dir, bis ganz bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Der Tag. Das ist jeden Tag ein wichtiges Thema. Eines, das Fragen aufwirft. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und spricht mit Menschen, die was zu sagen haben. So entsteht ein Bild aus verschiedenen Blickwinkeln. Überraschend, unterhaltsam, facettenreich. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Gibt's an allen Tagen. Als Podcast vom Hessischen Rundfunk in der ARD Audiothek.